ich möchte noch kurz zum Schluss sagen, für die, die sich denken, jetzt so Spotify, dies, das, vielleicht schneide ich das auch jetzt an den Anfang vom Lorewalker. Wir hatten ein riesengroßes Problem mit chromi.de, also die Webseite, meine Webseite ist down gegangen. Wir waren anscheinend Teil von einem Bot-Netzwerk, dies, das, jenes, groß, klein. Die Seite ist nicht mehr da und damit auch der Host sozusagen für diesen Podcast. Wir wissen, ich weiß jetzt, stand jetzt nicht gerade eben, ob dieser Podcast überall gerade draußen ist. Spotify, oder hast du nicht gesehen? Er wird auf jeden Fall auf YouTube und auf Patreon sein, ganz klar. Wir kümmern uns darum, dass wir wieder einen Host bekommen, dass er dann auf jeden Fall wieder auf Spotify, Apple, hast du nicht gesehen, überall ist. Und er wird wahrscheinlich auf neuen chromi.de 2.0 auch wieder zum Download irgendwann irgendwie zur Verfügung stehen. Aber es kann sich jetzt alles ein bisschen ziehen. Bitte nicht meckern, schaut auf YouTube derweil. Wir richten's.
Make sure you keep looking at that red star. If it's ever gone, that's a problem.
So now you know people outside. That's the law walker. It's no, not German, it's English. Nein, Spaß. Die glauben das noch.
Ja. Weil ich glaube. Ich wollte es im genauen Wortlaut lassen, jetzt mal ausnahmsweise.
Aber die Aufmerksamkeitsspanne liegt ja heutzutage nur bei 10 Sekunden, deswegen ist es schwierig.
True. Also das war Alex Afrasiabi in einem Interview, wo er jetzt eine Frage beantwortet hat. Nicht zum Roten Stern. Das war ganz gut, dass ich das Zitat tatsächlich rausgesucht habe, aber jetzt ist mir auch nochmal klar, warum, also in welchem Kontext er das überhaupt gesagt hat. Weil der wird irgendwie sehr oft weggelassen. Wahrscheinlich auch von uns wurde er oft weggelassen. Der hat das nämlich gesagt, nachdem, also es geht so ein bisschen hin und her, aber nachdem er gefragt worden ist, was jetzt mit Sagaras los ist, ob der jetzt tot ist und ob der in der Zukunft noch mal irgendeine Rolle spielen wird. Mhm. Und dann fragt er mit einer Gegenfrage, was denkst du denn? Und dann sagt er, was würdest du denn sagen? Und dann sagt er erst das mit dem roten Stern.
Mhm. Mhm. Mhm.
Sprich, Afrasiabi hat das ganz klar in den Zusammenhang gesetzt mit Sagaras wird zurückkehren, wenn der rote Stern verschwinden würde.
Mhm. Ja, aber doch, also gut, ja, ich hatte den Kontext drin. Ich meine, Kraft hatte da mal irgendwann ganz ausführlich drüber gesprochen gehabt, lange ist her, Legion. Ich meine, er hatte da mal ausführlich, also ich hatte das, glaube ich, so im Kontext auch drin.
Genau, genau. Also das ganze Zitat ist noch ein bisschen länger. Er sagte, in den letzten Zeiten in Azoth ist eine Konstellation im Himmel zu sehen gewesen, nachdem die Legion besiegt worden war, ein roter Stern. Und dann sagt er das, was ich gerade zitiert habe. Das wäre das gesamte Zitat quasi.
Ja. Ja, und der Punkt ist, ich glaube, wir alle sind so einem, ich weiß nicht, ob Chris Metzen das nicht aufgreifen will wegen Afrasiabi. Oder warum die das generell nicht aufgreifen. Aber der Stern ist nicht da. Wir haben in Dragonflight noch so gedacht, neue Skybox, die Stars aus dem Winkel, sieht man es vielleicht nicht. Weil in der alten Welt ist er noch. Wobei wir wissen ja, die alte Welt ist immer nur Stand der alten Welt. Also nicht Stand heute. Und wir haben alle immer noch unsere Ausreden gesucht, um zu sagen, der ist noch irgendwie da. Aber nein, ich glaube, wir können jetzt davon ausgehen, er ist weg.
Ja, und jetzt ist die Frage, also aus meiner Sicht gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder er ist aus Lore-Gründen weg oder Blizzard, keine Ahnung, beendet diesen Handlungsstrang, ohne was dazu zu sagen quasi.
Ja.
Und macht jetzt einfach weiter.
Ja, weil es ist sehr der Punkt ist, klamüsern wir mal auseinander. Standpunkt, wann war der Stern das erste Mal weg? Dragonflight. Auf der Insel, natürlich nur auf der Insel. Alles andere ist, wie gesagt, stand da tot zu dem damals. Also auf der Dragonflight.
Dazu muss man sagen, dass ich würde noch anmerken, dass Addon davor Shadowlands war mir de facto nicht auf Azoth.
Genau.
Also es gab vielleicht die ein oder andere Quest, aber das würde ich nicht zählen.
Genau. Man hatte die Blutelfen-Quest in den Geisterlanden zum Beispiel oder sowas, aber ja. Zählen wir nicht zu. Aber de facto, wo wir wirklich faktisch sagen können, da war der Stern weg. Ein riesengroßer weiterer Fakt dazu ist, es ist nicht einfach nur, der Stern ist da weg und nicht mit in die Skybox aufgenommen worden. Wir haben mit Dragonflight eine Überarbeitung der Skybox. Denn mit Dragonflight haben die Monde sich getauscht. Das ist etwas, was ein super, super krasser Ding ist. Also sie wissen, sie richten richtig die Arbeit auf den Himmel. Sie machen nicht nur einfach die Monde ein bisschen neu. Die waren krass neu. Die waren blau, weiß, Blutschild, alles richtig, alles genau, toll. Genau. Krasse Überarbeitung.
Und dass sie auch das Blutschild zurückgebracht haben. Ne? Also weil das war ja auch aus wahrscheinlich technischen Gründen verschwunden gewesen aus dem Spiel.
Mhm.
Also technische Gründe heißt, das war nicht beabsichtigt, ich habe einfach irgendwas von falsch gemacht und dann hat man es einfach jahrelang nicht gefixt, weil es jetzt auch nicht so super relevant ist, außer für uns Lore-Nerds.
Aus der
Konstrukte. Und jetzt nach der genau, und jetzt als quasi als die Skybox überarbeitet worden ist, hat man nicht nur einfach den weißen Mond zurückgebracht, sondern eben auch das blaue Kind.
Genau. Aber, und das ist jetzt wieder der Twist, die Monde hingegen sind in der alten Welt. Jetzt kann man natürlich technisch an die Sache rangehen und sagen, okay, wenn die Monde ausgetauscht werden, sind die Monde überall ausgetauscht. Sind sie auch per se. Das ist was anderes. Man hätte jetzt natürlich hingehen können und sagen können, man nimmt dann auch den roten Stern gleich mit raus, weil man löscht ihn einfach und dann wäre er überall weg. Aber ja, da kommen wir an einen kleinen Twist. Und zwar ist World of Warcraft, oder das sagt zumindest, hat zumindest mal Holly Long darüber gesprochen und auch Ian hat darüber mal gesprochen. Wenn du in der Zone Verheerte Küste zum Beispiel bist und da den Angriff der Legion hast, dann sollst du natürlich so sein wie den Angriff der Legion. Also alles soll zu dem Stand ja auch quasi so sein, wie es sich so gehört. Und nicht soll etwas Zukunftsweisendes in diese alte Zone bringen. Das ist so die Designphilosophie, die sie für ältere Sachen haben. Der Mond hingegen ist etwas, was, wenn wir jetzt so rein interpretieren, normal ist. Er ist so oder so da oder so in der Farbe. So. Das ist halt.
Ja.
Der Stern hingegen repräsentiert schon zu dem Zeitpunkt einen Ist-Zustand, weil er ein wichtiges, basically, Merkmal dieser Zone ist. Also von da an kann ich schon verstehen, dass man ihn dann da nicht rausnimmt, aber er wirklich ab jetzt Dragonflight weg ist.
Ja, für diejenigen, die da nie so drauf geachtet haben oder so, ich hab's mal kurz rausgesucht. Das ist der alte Mond. Das ist der neue. Und man sieht jetzt halt detaillierter so, ne? Also ich weiß jetzt nicht, wie gut man es in dem kleinen Fenster sieht, aber ne? Genau, es ist ein HD-Update. Man sieht jetzt richtig so die Oberflächenstruktur und so weiter des Mondes. Das war halt vorher nicht so. Vorher war das halt so ein blurry, blau-weißes Ding. Ja. Genau, und das sind so Überarbeitungen, die da reinkamen. Genau, und was du meinst mit Designphilosophie, das sehe ich halt auch, ne? Also das Ding ist, das ist halt das Komplizierte in WoW. Wenn du, ich glaube, das muss man sich auch immer so ein bisschen vergegenwärtigen. Wenn man jetzt in Silberwald beispielsweise questet, dann spielt man dort die Story von Cataclysm.
Ja.
Und hat aber teilweise den Himmel von heute. Und das ist genau den Konflikt, den du ansprichst. Ne? Ja, wir haben halt diese Problematik, was wir irgendwie so in einem MMO teilweise Sachen von heute immer haben. Teilweise auch zum Beispiel die Charaktermodelle. Manchmal haben wir die alten, wenn wir auch in den alten Content sind, aber manchmal auch nicht. Weil manchmal die Spieldateien dann doch auf die neuen Charaktermodelle zeigen. Da geht immer viel durcheinander.
Ja, voll. Da
müssen wir ein bisschen aufpassen.
Das ist aber schwierig, wie gesagt, 20, 21 Jahre. Was willst du da auch machen? Ne? Also ich denke, so können wir das aber abschließen. Also zu den Thematik technischer Seite. Die Monde waren halt etwas, da ist jetzt einer rangegangen. Wir hatten generell in Dragonflight oder zur Überarbeitung von Dragonflight sind haufenweise Updates im HD bekommen. Ne, der Cursor größer und so weiter und so fort. Alles hat so HD-Updates bekommen und das war halt einfach in dieser Reihe mit drin. Und den gleichen Atemzug hat man halt eben den blauen Mond wieder reingemacht und sowas. Und dann passt das schon. Andererseits ist, also wenn wir da jetzt von der technischen Seite weggehen, andererseits haben wir zum Start Dragonflight etwas, was passiert, was wir eventuell mit diesem roten Stern in Verbindung bringen können. Und zwar haben wir das Blaue, was im Wasser passiert. Cinematic Dragonflight. Mhm. Diese Erschütterung von Azeroth. Mhm. Die passiert da. Das ist halt höchst spannend.
Da, wir haben auf jeden Fall irgendein Ereignis, was sehr relevant ist für die Welt. Und da können wir, ich glaube, verschiedene Dinge drauf beziehen. Haben wir, glaube ich, auch schon häufiger gemacht. Den Kerkermeister, dass er versucht hat, Azeroth zu benutzen oder neu zu erschaffen oder wie auch immer. Da hängt es von der Interpretation ab. Ist auch nicht so wichtig, dass der Kerkermeister schuld ist. Machen wir es kurz. oder es ist unabhängig davon und es ist einfach aufgrund der Titanen, dass die irgendwas machen, was wir halt noch nicht so richtig gecheckt haben. Es könnte auch tatsächlich mit Xalatas irgendwie zusammenhängen, dass sie seitdem versucht, irgendwas zu tun am Weltenkern oder so.
Ja, dass sie die Maschine da geöffnet hatte oder sowas. Und das hatte dieses blaue, ne, dieses Aufwachen von Azeroth quasi. Und dadurch sind auch die Dracheninseln aufgewacht. Vielleicht ist dieses Beginn-Erwachen von Azeroth das Blaue und deswegen auch die Dracheninseln erwachen, weil wir gehen ja stark davon aus, dass die Drachen direkte Abkommen von Azeroth sind, also direkte Kinder von Azeroth sind. Also das liegt ja immer noch so eine Spekulation.
Ja, also sie sind auf jeden Fall nach allem, was wir wissen, eine heimische Rasse, was gar nicht so selbstverständlich ist im WoW. Ne, Drenner sind von sonst wo, Goblins sind ein wissenschaftliches Experiment und Orks sind von woanders und so weiter. Das heißt, wenn du das so runter baust, auch viele der anderen sterblichen Völker, die vielleicht auf Azeroth heimisch sind, so wie die Menschen und so weiter, haben sich auch nicht auf natürliche Weise entwickelt. Die Drachen sind vielleicht tatsächlich eine wenig natürlichen Spezies auf Azeroth.
Jetzt schieße ich dir noch einen rein, wo du dich vielleicht dran erinnern wirst und dann wird dir die Kinnlade runterfallen. Kannst du nicht noch an die Leaks erinnern? So hast du mich kennengelernt. So hast du meine ersten Videos, die du von mir geschaut hattest, wo du mich dann eingeladen hast zu, haben wir gerade noch drüber gesprochen, über die erste Folge. Da habe ich ein Video oder eine Dreiteiler-Reihe darüber gemacht, was wird das nächste Add-on? Da wussten wir noch nicht genau, dass es Dragonflight wird, aber wir hatten Leaks. Und es gab zu Dragonflight einen anderen Namen damals. Kannst du dich noch an den erinnern? Ich habe ihn in meinem Video gedroppt.
Nee, das weiß da ich glaube ich nicht.
Da gab es auch einen Cover zu. Und oh, man
war wusste, also war das irgendwie, weil ich weiß, welches Feature da drin war, was nicht gekommen ist, aber alles andere fast gestimmt hat. Deswegen würde ich, also wenn ich jetzt über den Titel überlegen müsste, dann wäre das irgendwie sowas wie Born of Azeroth oder irgendwie sowas oder Birth oder.
Es gab tatsächlich eben ein Bild aus einem Room, so ein Showroom, ne, dieses typische, wo halt dann diese Bilder an der Wand geschmissen sind und sowas.
Awakening. Also Fake Leak.
Es war Awakening. Aber nicht kein Fake. Es war kein Fake.
Naja.
Awakening. Das war der Prototypentitel von Dragonflight.
Ja. Was heißt kein Fake? Ich glaube, also um ehrlich zu sein, ich glaube, es ist immer eine Mischung aus, es gibt Fakes und es gibt von Blizzard gestreute Fakes.
Ja, definitiv. Aber The Awakening passt mit dem, also wenn wir uns, und da sind wir uns alle damals einig gewesen, ich habe auch viel von Nobel gehört, auch von anderen, habe ich in London mit Nobel und mit Bellula drüber gequatscht, was sie davon halten, von dieser These, sag ich mal. Weil wir alle hatten ja damals immer so dieses Problem, das Cinematic von Dragonflight war ein ganz komisches. Das hat nicht gepasst. Yeah. Das hat nicht uns berührt, also das hat so gut wie kein Spieler abgehört. Ich glaube, wenn, egal wo man durch die Bank wegfragen würde, jeder würde, wenn du so ranken müsstest, das Cinematic von Dragonflight wäre an unterster Stelle. Nicht mal, weil es qualitätstechnisch, sondern weil es einfach nicht das ist, was. Es ist nicht World of Warcraft. Und vor allem hat es dann gar nicht zu dem anderen gepasst. So zu dem Rest. Der Steintypi war ja komplett useless quasi, die ganze Erweiterung. Also egal was, wie, wo war. Und
ich stimme zu, dass Dragonflight Cinematic ist. Also es ist technisch natürlich gut gemacht, aber darum geht's nicht.
Nee, genau, technisch halt
fängt super. Es fängt stark an, würde ich sagen. Es endet auch relativ stark, aber der ganze Mittelteil ist, naja.
Genau, aber es fängt an wie eine Reise. Wie eventuell eine Saga. Und wir wissen, dass das Ende von Dragonflight hart gecuttet wurde, weil man anscheinend dann doch noch mal ein bisschen was über den Haufen geworfen hat. Wollte man tatsächlich, also waren die Leaks wirklich zu 100% true, auch das mit Azeroths Erwachen, ne, dass man sie als Drachen-Avatar oder sowas. Der Punkt ist, bevor das Cinematic rausgekommen ist, hat Chris Metzen wieder angefangen zu arbeiten. Da war er ja nur Narrative, da hat er ja noch nicht die Stelle, die er jetzt hat. Die hat er ja Ende Dragonflight gekriegt. Ende Dragonflight hat man ja announced, da waren ja alle hyped, ne, dass, ja, jetzt ist er richtig zurück. Vorher war er ja nur als so Helfer, ne, war das so. Irgendein ganz komischer Titel hatte er. In beratender Rolle auf jeden Fall. Aber das war zu dem Zeitpunkt. Hat er da vielleicht schon gesagt, ey Mädels, macht das mal vielleicht so und so, pusht mal raus. Und die haben da die Entscheidung getroffen und haben gesagt, ey, okay, Schwubbelsteine crashen, wir die Stars crashen, wir den Steintypi crashen. Und wir versuchen das jetzt so aufzubauen und wir gehen dann in die Saga. Wir machen dann danach die Saga und dann ballern wir da drauf. Aber sollte da vielleicht schon Azeroth, also dieses Erwachen beginnen? Aber man hat dann Xalathas mit reingenommen. Weißt du, ich glaube, zu dem Zeitpunkt stand Xalathas nicht auf dem Plan. Aber Chris Metzen, wie er auf der BlizzCon gesagt hat, wir sind uns die Erweiterung durchgegangen. Wir haben geguckt, was war geil, was war nicht geil. Und ganz im Ernst, Xalathas ist ja nicht von Chris Metzen, sondern von Steve DeNusa. Aber man könnte glauben, sie ist von ihm. Weil sie ist sehr ähnlicher Art und Weise wie eine Ashara, wie ein Illidan, wie eine Sylvanas. Und ich glaube, dass er sie liebt. Ich glaube, dass er voll auf sie abfährt und dass er sagt, die müssen wir da mit reinnehmen. Die muss da irgendwie mit rein. Und ich gehe stark davon aus, dass er versucht hat, sie dann so aufzubauen. Und mit Iridikon, deswegen hat die auch so wenig Screentime, so ein bisschen Upside, so mit Screen, mit Iridikon und so. Ich glaube, das haben die dann versucht zu bauen.
Also, ich musste tatsächlich auch an das denken, was Chris Metzen gesagt hat auf der BlizzCon. Da meinte er ja, er hat sich angeguckt, was in den Early Days von World of Warcraft war, und dann hat er noch so eingeschoben auf einmal. Das wirkte fast so, als wäre ihm das dann nochmal eingefallen. Ich weiß nicht, ob das gewollt so war.
Oder das ist, was auch so jetzt funktioniert, ne?
Ja, genau. Er hat, glaube ich, so formuliert, irgendwie Wort recently played out oder irgendwie so. Also was erst vor kurzem sich ereignet hatte. Und maybe ist damit Dragonflight gemeint. Vielleicht, also das ist jetzt sehr schwierig und sehr spekulativ, weil keine Ahnung, wie es mit Steve Denusa und Chris Metzen und so weiter hinter den Kulissen lief. Aber ich kann mir halt vorstellen, okay, Steve Denusa hat Shadowlands gemacht und da hat er quasi den Scherbenhaufen zusammen flicken müssen, den Afrasiabi hinterlassen hat. So. Da kann man sich jetzt streiten, wie gut das gelungen ist oder nicht. Und dann kam Dragonflight, das war sein erstes richtiges Add-on. Und eigentlich wäre es dann mit Steve Denusa weitergegangen. Und darauf haben wir uns ja auch auf eingestellt. Ich weiß noch, wie wir darüber gesprochen haben am Anfang von Dragonflight.
Voll.
Und da haben wir uns auch sehr drüber gefreut und man hat sogar gemerkt, dass Steve Denusa sich darüber gefreut hat. Aber im Laufe der Zeit wurde er immer stiller. Das ist auch eine Beobachtung, die man jetzt rückblickend machen kann und jetzt weiß auch warum.
Wir hatten ja sogar schon geahnt gehabt, dass er nicht mehr bei Blizzard ist. Und ich weiß doch genau, 2 Wochen später habe ich einen Leak bekommen, ey, Steve ist raus. Und 3 Tage danach, also ich habe ja eine News auf chromi.de gemacht, 3 Tage bevor Steve Denusa offiziell, bevor man das auf LinkedIn gefunden hatte, dass er nicht mehr bei Blizzard ist, hatte ich vorher halt, 3 Tage vorher hatte ich den Leak aus Blizzard, dass, ey, er ist raus. Und wir hatten 2 Wochen vorher darüber geredet gehabt, dass wir schätzen, dass er nicht mehr da ist. Oder zumindest keine leitende. Ich meine, gut, er hatte nie richtig die leitende Rolle ja übernommen gehabt. Aber ja. Und das hast du gemerkt. Ja. Das hast du gemerkt. Wie Sau.
Ja. Yeah. Und wenn man jetzt mal so realistisch überlegt, wie sowas abläuft, dann gibt es immer so 2 Optionen. Die erste Option ist, die Flüsse wurde rausgeschmissen und er hatte keine Wahl und so weiter. Das glaube ich nicht, dass das so passiert ist, sondern ich glaube schon, dass sich Steve und Chris Metzen ordentlich miteinander unterhalten haben, ihre Ideen ausgetauscht haben, sich so ein bisschen überlegt haben, was man da machen kann. Und in diesem Punkt wird es wahrscheinlich irgendwie so passiert sein, dass Chris Metzen gesagt hat, ja, das und das und das und das ist cool, aber wir wissen ja, dass du gehst, deswegen machen wir ein paar Sachen davon nicht.
Ja.
Irgendwie so in der Richtung
wird es gelaufen sein. Und das fuckt einen ab. Kannst du machen, was du willst, aber das fuckt einen ab. Dann nimmt einer, du weißt, du gehst so, oder du weißt, du merkst ja schon, ey, es war ja basically, hat er hinterher die Gründe auch genannt, weil er nicht zurückziehen wollte. Er war ja frisch mit seiner Freundin, glaube ich, oder sowas, weggezogen in eine andere Stadt. Und Blizzard hat dann gesagt, nö, jetzt müsst ihr wieder zurückkommen. Und er sagt, nee, auf gar keinen Fall. Ihr habt mir gesagt, ich kann hier leben, alles cool. Und dann war ja, das zog sich dann ja über Wochen hinweg. Und dann kommt Chris Metzen zurück, was dir als richtige Leitenrolle hatte er auch nicht. Aber das haut dich um. Sorry, kannst du machen, was du willst. Steve ist und bleibt, wird immer, Chris wird und bleibt immer der Goat. Bleiben, fertig. Es geht nicht.
Ja, ich kann mir das auch richtig vorstellen, wie das so sein musste für Steve. Also,
eklig.
So, du übernimmst das so und versuchst das irgendwie jetzt in eine gute Zukunft zu führen und so. Und du gibst dir echt Mühe und kriegst erstmal auch die ganze Zeit von der Community auf den Deckel über Jahre.
Ja, nur wegen dem Scheiß Shadowlands, wo er für nicht mal was für konnte. So.
Ja. Und dann kommt der Papa wieder und sagt, jetzt machen wir es richtig. Und dann fühlst du dich ja komplett außen vor. Du hast auch keinen Bock mehr.
Nee, überhaupt nicht. Ne? Überhaupt nicht. Deswegen kann ich mir auch denken, also es passt so, wenn man so die Puzzlestücke, wenn wir jetzt so ein bisschen beim FBI wären, so ein bisschen BKA, LKA hier, die Puzzlestücke passen halt einfach literally sehr gut zusammen. Gerade dieses Erwachen, The Awakening-Titel, dieses Blaue im Wasser, das Draufhauen von
Kerkermeister. Also ich stelle mir das wirklich so vor, dass Chris Metzen sich das angehört hat, was Steve Denusa vorhat. Er gesagt hat, ey, coole Ideen und so weiter, aber das brauche ich für meine Erzählung. Ja. Das heißt, streich das raus und versuch das irgendwie ohne dieses Awakening-Gedöns zu Ende zu schreiben. Und darum, das könnte einer der Gründe sein, warum sich Dragonflight teilweise nicht zu Ende erzählt anfühlt. Das ist immer wieder so ein bisschen den Eindruck, dass es fehlt was.
Du hast ja auch diesen krassen Schnitt nach Zarrala Köhle zu Amidrasil. Das war ja wirklich so ein Bäm. Was läuft jetzt hier anders gerade eben so? Hä? Was ist los?
Es könnte sein, dass dieser Haranir-Strang und es gibt irgendwelche Wurzeln und so weiter, dass das ein Schaden gewesen war.
Safe Call. Ja. Die Haranir passt da ja zu viel wie nichts, ne? Also, ich glaube auch, dass Christa viel dann auch nimmt. Warum auch nicht? Weil.
Also, dann könnte es auf einmal sein, dass nicht Lady Mondbeere da auf einmal gewesen wäre, sondern dass da dann Ovenia gewesen wäre.
Ja.
Und dann hätten wir ein ganz anderes Addon gehabt, so.
Ja, und du merkst ja, sie wollten anders hinaus. Dass der Baum da war, das wussten wir seit der Alpha. Den hatten wir ja gedacht, meint, der war ja da, den hat man ja gesehen. Aber wie sie da vielleicht hinkommen und so weiter und so fort, da haben sie
und
auf jeden Fall.
Und auch die Zarrallek-Höhle mit diesem Abgrund in die Leere und so weiter. Wenn das gleiche Storytelling, was wir in The Wolf of Inn hätten, mit Xalatas irgendwie hinter den Kulissen, macht da irgendwas, hat vielleicht schon Einfluss auf Iridikon gehabt, wenn das alles schon da gewesen wäre, also wenn wir jetzt quasi die Story von The Wolf of Inn und Dragonflight vermischen würden, zu einem Addon, dann wäre das perfekte Erzählung. Also, was willst du da noch mehr rausholen? So?
Jetzt mal im Ernst. Überleg, zieh dir mal die Parallelen rein. Es ist einfach, als ob Chris Metzen die Zarrallek-Höhlen genommen hat und gesagt hat, nee, da brauchen wir eine ganze Erweiterung für. Und so hat sich ja die Zarrallek-Höhle dann auch angefühlt, so von wegen, das ist nicht fertig, hier wurde nichts mehr reingesteckt. Aber Abarus, das die Leere zum Schluss, die Titanengebäude, das hast du alles da unten in Heilsturz und in den steilenden Tiefen.
Weißt du, was richtig bitter daran ist? Nicht nur, dass du Plotholes hast oder den Eindruck hast, es ist unvollständig. Das führt dazu, dass Dragonflight einen Inhalt hat, aber dieser Inhalt, der kommt vielen Spielern befremdlich vor, nämlich den, wir sind eine Familie. Und das war eine Message von Steve den User und ich fand die Message gut, das kannst du machen, ist alles in Ordnung. Aber was vielen Spielern gefehlt hat, war das Epische.
Ja,
das, was wir erwarten von einer Fantasy-Geschichte. So.
Die Charaktere, eine Aleria, eine Xalatas, eine dies, eine das, ne?
Das auch, ja.
Ja, aber wenn du mal benimmst, das schwarze Blut aus den schallenden Tiefen und aus Ashkahed könnte halt auch sehr gut das Lava-Pendant sein, was unseren guten Führer weggeballert hat, in dem Sinne, ne? Mhm. Also du hast da so viele Parallelen. Ich denke, Chris Metzen hat wirklich gesagt, ey, das ist geil. Aber das müssen wir als gesamte Erweiterung und als Beginn von diesem Awakening nehmen. Was ist, wenn dort unten vielleicht auch schon Wurzelstücke gewesen wären? Nicht von Elunathir, sondern vielleicht wäre Elunathir da gewesen oder so. Und der neue Baum hätte sich mit ihr verbunden oder so. Sowas kann ich mir
so
vorstellen.
Pass mal, wir hatten unsere krassen schwarzen Drachen. Die absolute Experten darin sind, nicht irgendwelchen Einflüsterungen zu unterliegen. Und das schafft ein Gesichtsloser das. Was ist, wenn das ursprünglich ein Kristall wie in Bele gewesen wäre? Dann wäre es viel logischer gewesen. Oder wenn Xalatas versucht hätte, sie direkt zu beeinflussen oder so. Und nicht irgendein Gesichtsloser, der aus dem Nichts kommt quasi und sagt, hey, ich bin übrigens Neltarion.
Ja, und generell, also wie gesagt, ich habe letztens noch mal darüber philosophiert in meinem Schädel, wie krass die Parallelen zwischen Zarrallek-Höhlen und The War Within sind. Wie viel so die Ideen einfach erweitert klingen. Du nimmst das und du machst es auf und fasst da noch viel mehr rein. Und deswegen haben sich auch die Zarrallek-Höhlen, ganz im Ernst, die waren doch schrecklich. Die waren lore-technisch gesehen und stimmungstechnisch gesehen, so von Fühlen her, waren die schrecklich, die Zarrallek-Höhlen.
Ich hab die echt gemieden während Dragonflight.
Wenn mir einer ankommt,
durchgequestet und Ruf gefarmt, dann war ich auch weg darauf.
Wenn mir einer ankommt und sagt, der Maw oder Corthria war schrecklich, die Zarrallek-Höhlen waren schrecklicher. Der Maw hatte wenigstens einen Impact, eine Immersion, eine Tiefe. Der sollte so sein, dass du dich da kacke fühlst und das hat er geschafft.
Die Zarrallek-Höhlen haben sich irgendwie so leer angefühlt, das war ganz komisch.
Ja,
also du hattest 90% der Gegend, warst du einfach nicht.
Ja.
So, keine Ahnung, du hast dich da nie aufgehalten, selbst wenn du Wordquest gemacht hast. Hast du
als ob sie den Stuff, den sie da vielleicht reinmachen wollten, halt für The Woes in brauchten, ne? Und sagen, hey, das kannst du jetzt nicht mehr reinnehmen, das kannst du jetzt nicht mit reinnehmen. Ich meine, vergleich mal die Zarrallek-Höhlen mit Undermine. Das sind zwei Welten.
Ja, ja.
Das ist, ich meine, klar, Undermine ist eh eine der krassesten Zonen, die wir gekriegt haben, rein von der, von dem Establishment
mehr,
von
der Amir-Trafil, Tiefe. Auch Amir-Trafil war viel stärker als Zaralek-Höhlen. Also, ja. Um Welten,
du,
so.
Du merkst halt, Zaralek wurde irgendwie, da fing der Cut so an und dann hat er sich durchgezogen und ja, da, schwierig, sehr, sehr schwierig.
Es könnte sein, dass er da am stärksten war, weil wir haben ja an den Zaralek-Höhlen einen starken Fokus auf die Leere.
Ja,
und
klar.
Also wenn unsere Theorie zustimmt und sie wollten den ganzen Strang Xalatas und Midnight und so weiter halt jetzt ein bis zwei Addons später erzählen, dann mussten sie da am meisten rausnehmen.
Natürlich. Ja, freilich. So. Freilich, ne? Also ich kann mir vorstellen, dass die Grundidee, auch diesen Himmel, den wir dann in Schallenden Tiefen haben, ne, und in Ashkahed, den wir ja auch quasi in Abarus haben ganz zum Schluss, ich glaube, das ist ein und dieselbe Story. Und das wurde halt einfach dann nach hinten reingeparkt, weil Chris Metzen eventuell, das müsste dann aber auch so ein bisschen Credit an Steve Denusa sein, wenn Chris Metzen sieht, boah, daraus, oder das Team dahinter vielleicht auch sieht,
es gibt ja
daraus
ganz,
müssen wir eine Erweiterung, eine Saga machen, dann ist das ja schon Credit an Steve Denusa, weil er das ja grob dahin gepackt hat.
Es gibt auch so ein paar Hinweise, die man so deuten kann. Zum Beispiel Cosmic Void. Also Cosmic Void ist ein Prinzip, das in Dragonflight eingeführt worden ist und es da aber nicht ausgespielt worden ist. Also es wurde Artstyle-technisch eingeführt und es gab Fähigkeiten, die so hießen und so, schon klar, aber es hat gar keine Rolle gespielt. Es war einfach nur neu und fancy so. Und ich glaube, dass sich das jetzt mit den Astralen und Xalatas, wie sie ihr schwarzes Loch erzeugt haben, mit Dalaran zerstört waren.
Bestimmt.
Jetzt spielt das halt eine Rolle, ne? Also hier, das ist Cosmic Void, das kommt aus Dragonflight. Und jetzt sehen wir, dass es eine Rolle spielt, quasi.
Man muss halt schon sagen, Dragonflight ist nicht nur in technischer Sicht, ne? Alle fraktionsübergreifend und alles, was da so gekommen ist, Anhänger Dungeon und so. Nicht nur in technischer Sicht ist Dragonflight der Umbruch, auch lore-technischer Sicht. Es ist einfach der Umbruch, der. So, wir gehen jetzt andere Wege oder wir nehmen das Beste. Und ich kann mir vorstellen, dass Chris Metzen sich hart einen Crush auf Xalatas geschoben hat und gesagt hat, die müssen wir einfach mainly da irgendwie mit einbinden und einbauen. Aha. Deswegen hat die auch einfach so nichts in Dragonflight, weil sie einfach dafür so richtig krass kommen muss. Und ich, wenn wir von dieser Theorie ausgehen, ist jetzt die Frage, ist The Awakening trotzdem stattgefunden. Man durfte es noch nicht Awakening nennen, weil sonst wären wir zu früh auf den Punkt gekommen, Azoroth, erwachen. Da dürfen wir es plottechnisch noch nicht sein, von unserem Kopf her. Aber hat es da schon stattgefunden? Man will uns das halt nur jetzt im Übergang vielleicht erst erzählen. Um uns vielleicht auch besser zu erklären, was passiert.
Ja, es ist halt das Rufen, ne? Es ist ja das Rufen von Azoroth, was ja auch am Ende von Dragonflight stattfindet. Falls du dich erinnerst. Das ist Ende von Dragonflight, das war ja nicht schon daraufhin. Und das blaue Wasser am Anfang von Dragonflight, ich würde das als, also wenn ich mir diesen Vergleich erlauben darf, dann sind das die Wehen von Azoroth. Das Kind ist noch nicht da, aber es schüttelt sich schon mal.
So. Ich würde es eher als Crack in der, also nicht Crack die Droge, sondern der Erdbruch, Crack im Mantel. Also wie gesagt, ich beziehe es immer noch auf den Kerkermeister, auf das Draufhauen, aber dass das nicht einfach nur so ein Bruch in dem Sinne ist, sondern wirklich nicht, er hat draufgehauen physisch und physisch bricht dann die Erde, sondern er hat draufgehauen und den Gong quasi geschlagen, dass das der Prozess, der vielleicht dann noch länger dauert, überhaupt in Kraft tritt.
Ja, also ich glaube, und ich glaube, du hast da halb recht. In der Hinsicht, weil wir wissen, glaube ich, die Antwort, die haben uns gesagt, von Xalatas selbst, in einem der Promo-Trailern, da ist ja dieser Rückblick, wo sie so tut, als wäre sie Sprecherin vom WoW-Vanilla-Intro. Und dann geht man ja durch alle Add-ons und dann sieht man ja auch ab und zu mal wieder Azor zwischendurch. Und ich habe das immer so interpretiert, dass die zählt dann so mehrere krasse Ereignisse aus der Geschichte auf. Also zum Beispiel Todesschwinge bricht aus und so. Und jedes Mal haben wir auf den Weltenkern damit indirekt draufgehauen. Also jedes Mal sind Ereignisse passiert, die dieses Ding mehr erschüttert haben. Und es ist immer weiter gebrochen und gebrochen. Das letzte große Ereignis, also von dieser Kette an Ereignissen, war der Kerkermeister. Kann sein, dass der Kerkermeister alleine nicht gereicht hätte. Dadurch, dass es so eine Verkettung ist.
Oder ich würde es vielleicht so interpretieren als, weil sie uns ja auch heroisch hervorhebt, dass trotz dieser Sachen wir es immer wieder so verändert haben, dass es passiert. Das hebt sie ja in diesem heroisch hervor. Aber der Tod. Sie sagt zwar, auch den Tod himself habt ihr geschafft, aber als letztes ist es ja dann wirklich dieser Push und vielleicht hat sie ja auch die Finger damit drin.
Ich sehe die Möglichkeit, dass es tatsächlich der Kerkermeister sein könnte, aber nur indirekt. Das liegt dann an der Kosmologie von WoW. Weil die Shadowlands sind in ganz besonderer Weise mit Azoth verbunden. Ursprünglich als Gegenentwurf zum Smaragdgrünen Traum. Und das Smaragdgrüne Traum gilt als Blaupause von Azoth. Wenn ihr euch die Kosmologie anguckt, dann die Shadowlands sind direkt verbunden mit der Realität. Und wenn wir die fundamentalen Grundfesten des Shadowlands ändern, weil wir einen neuen Seelenrichter etablieren, weil wir nach Zerif Mortis gehen, weil, keine Ahnung, Denatrius auf die Mütze bekommt und so weiter. Das sind alles so Sachen, die Azoth mitbekommen könnte. Warum sage ich das? Weil ein Beispiel sein Aggramar, als ein Konstellar gestorben ist, hat Aggramar das durchs ganze Universum gehört. Das heißt, wenn so mächtige Wesen sterben, dann macht das was mit anderen mächtigen Wesen. Die können das spüren. Vielleicht waren diese ganzen Veränderungen in den Shadowlands auch Sachen, die Azoth spürt und reflektiert. Insbesondere, wenn Azoroth der Zentrum allen Seins ist und die Kraftquelle für all das ist. Es muss ja was mit ihr machen.
Ja, auf jeden Fall. Vor allem die Ringe. Du hast es gerade schon angesprochen. Die Ringe. Die Ringe hauen uns ja seit The War Within wieder um die Decke und wir haben den Ring durch den smaragdgrünen Traum und den Ring durch die Shadowlands eben durch.
Das ist so insane, dass in diesem Kosmos-Map die Ringe sind.
Ja, das sind halt, ne, und die sind die Verbundenheit. Das heißt, es kann natürlich sein, dass diese Ringe das Vorhängeschloss der Weltenseele sind quasi. Ne? Du hast drei Vorhängeschlösser, eins um die Weltenseele direkt rum, der Kern, und zwei Vorhängeschlösser, die halt übernatürlicherweise sind durch die Shadowlands und durch das Leben, weil man sich sagt, ey, Leben und Tod muss zusammenarbeiten quasi, um das Schloss aufzuheben oder wie auch immer, um zu schaffen, dass man an die Realität kommt oder wie auch immer. Ne? Also, oder das umgibt die Realität, Tod und Leben. Und ja, da haben wir Probleme mitgemacht mit dem Tod, ne, mit dem Kerkermeister. Den haben wir vielleicht nicht schnell genug aufhalten können. Und vielleicht hatte da, ich will nicht sagen, Zalatas hatte da seine Finger mit im Spiel, weil dann würde dieses übertriebene 5D vom Kerkermeister, was alle scheiße fanden, auf Zalatas übergehen, was auch nicht geil kommen würde. Das heißt, man eher so, sie hat es ausgenutzt. Sie hat es gesehen, sie war mit irgendwie vielleicht noch von der Partie. Und sie hat es ausgenutzt. Sie war dabei und sie hat da ihre Chance genommen, um ihre Saat schon mal durch diesen Crack vielleicht einzupflanzen. Das kann natürlich gut sein.
Frag mich bei dieser Geschichte auch. Weil Xalatas hebt, das hast du auch gesagt, richtigerweise, Xalatas hebt auch uns immer hervor. Vielleicht ist es nicht der Kerkermeister und auch nicht Sakaras oder Todesschwinge. Vielleicht sind wir es. Das wäre auch noch so eine Idee. Wir hatten das ja auch bei Schlundgänger. Da war ja die gleiche Geschichte. Die Ersten haben irgendwie vorhergesehen, dass wir kommen werden, irgendwelche Sterblichen mit freien Willen und so weiter. Und wenn die Vorsehung gebrochen wird, dass wir uns da irgendwie einmischen werden und das alles retten werden. Und das wir jetzt an einem Punkt sind in unserer Evolution, unserer Entwicklung, der irgendein Ereignis in Azoth wieder auslöst. Dass wir jetzt so schöpferische Erkenntnis haben, dass Azoth darauf irgendwie reagiert oder so.
Vielleicht sind wir der Schlüssel für die Ringe, weil wir halt der Schlundgänger die Essenz Azoths in uns tragen, wie auch immer, und die Auserwählten sind, the Marvel, keine Ahnung was.
Ja.
Wir sind der tatsächliche Schlüssel. Wir müssen diese Sachen machen. Wir müssen diese Sachen durchleben. Ja, kann schon gut sein.
So, so wie der Kerkermeister Anduin benutzt hat, der Xalatas uns vielleicht benutzen.
Weil von der Realität, ja.
Ja, genau.
Brauchte der Kerkermeister brauchte etwas von reinem Licht in der Todeszone. Und sie braucht uns als etwas vom reinen Leben vielleicht.
Ja, reine Leben oder reine Sterblichkeit oder sowas. Oder, ja. Oder eine richtige Verbundenheit zu Azeroth, dass nur jemand, der sich Azeroth hundertprozentig verbunden und heimisch fühlt, das öffnen kann. Und wer fühlt sich nicht heimischer als die Spieler selbst?
Ja, that's it quasi. Auf jeden Fall. Kann man,
das ist
kann
so
man,
schnulzig, das kann sein.
Ja, das, daraus könnten wir jetzt schon quasi einen Song basteln, noch ein bisschen Melodie von Him drunter legen und schon haben wir einen Song, würde ich behaupten.
Ja,
ja, aber ich glaube, ich bin gespannt, ob es so stimmt, was wir da so gerade so thematisiert haben, werden wir, glaube ich, in den nächsten zwei Jahren werden wir, glaube ich,
es ist glaub ich, schwierig zu sagen.
Den und
es heißt
sagen.
Es heißt The Warp Within. Also irgendwie denke ich mir so,
Ja. Ja.
Okay, kommen wir noch zum Weltenkern in diesem Add-on? Ich glaube irgendwie nicht, aber irgendwie ja doch.
Nee, ich glaube nicht. Ist halt auch super, super spannend. Ich habe heute erst jemanden gehabt, der mir nochmal auf Discord geschickt hat, dass dieses, wo der Dude vorsteht, der, wie heißt da jetzt noch, der Astrale, ne, jetzt dieses letzte Cinematic da, wo der vorsteht,
ich hab seinen Namen auch nicht,
dass das das gleiche ist wie aus Nachleben Bastion, ne, wo man runter in den Maw geguckt hat. Weißt du noch, dieser Strudel, der da so war?
Ja.
Ja, ich glaube nicht unbedingt, dass das so ist, sondern eher, dass das einfach nur große Portal-Welten-Zeug ist. Wir hatten jetzt noch einen Leak. Ich wollte den Leak die ganze Zeit auch schon als Video rausbringen. Mit der, ich glaube, die habe ich den schon gesagt, mit der Skybox. Ist auch so ein Punkt. Also, ich denke schon, dass wir, also, Karesh wird kommen. Ob wir Karesh betreten, ist die Frage. Ich glaube nicht. Aber wie gesagt, das wird jetzt kommen. Aber ich glaube, in reingehen, The War Within. Nee, ich glaube, sie haben versucht, The War Within ein bisschen metaphorisch zu sehen und den Krieg im Inneren so ein bisschen, weiß ich, so ein bisschen Turalion an Aleria, was aber nicht so ganz funktioniert hat. Es war zu süß, zu romantisch. Dann diese ganzen Kurzgeschichten, die gekommen sind, die ja auch so ein bisschen den Krieg im Inneren, wie du letztes Mal schon sagst, ne, das mit der Horde und der Allianz, Thrall vor den Toren Stormguard, Jaina, dann das Ganze mit Matthias Shaw, mit Gaslow und also überall hatten die Fraktionen innen drin, so den War Within quasi so ein bisschen. Aber die haben das nicht richtig ausgespielt. Aber ich glaube, richtig ausgespielt wird es am 4. November. Da kommt der Roman raus, der neue. Falls du es noch nicht mitgekriegt hast. Neuer Roman, 4. November. Mhm. Ist er bis jetzt angekündigt. Also, so ähnlich
wie. Du kannst natürlich recht haben. Das zieht sich ja tatsächlich durchs ganze Addon. Ne? Also die Irdenen haben ja auch diesen inneren Konflikt.
Ja, genau.
Die Neruba haben das, also eigentlich alle Völker, selbst die Harani haben den ja mit Ovenia und dem Rest und
ja,
so.
Ja, genau. Also die Arati, ne, mit dem Priorat oben.
Mit dem Priorat und den, den Schattentypen da.
Ja, auch Ferien, die einfach merkt, ey, ihr Außenseiter, ihr seid doch ganz cool, so Tauren und so. Ne, ihr wollt ja nur helfen. Also, es kann schon gut sein, dass es das ist. Ich denke, der Roman wird ziemlich viel das nochmal verhärten. Also, ich glaube, sie haben es nicht so gut geschafft. Das ist halt wirklich minimalste Kritik gerade eben. Das ist ganz hohes Niveau.
Das stimmt schon. Aber also jetzt nur bezogen auf innere Konflikte. Wenn man die Kurzgeschichten nicht gelesen hat, schwierig. Ist das aber nicht so deutlich. Ja.
Genau. Und ich glaube, sie wollen es mit dem Roman dann nochmal verdeutlichen. Ich bin gespannt, was für ein Roman. Wir haben gar keine Ahnung, was in dem Roman kommt. Aber ich denke, das wird sowas wie Sylvanas zu Shadowlands und dieses mit den Drachenaspekten zu Dragonflight, also quasi nur so ein Wrap-up-Vergangenheitsding. Vielleicht so ein bisschen Achedas und die Irdenen, dass man das so ein bisschen bringt. Gut, man braucht natürlich auch gutes Hero-Storytelling für einen Roman. Aber ich glaube, das werden sie so ein bisschen mitbringen, dass man dann wirklich im Nachhinein sagen kann, ja, das war der War Within. Ne? So, die Fraktionen hatten alle ihre kritischen Sachen. Man könnte natürlich auch Ferien und die Arati bringen, ne? Dieses, was sie mit ihrem Vater hat und so, dieses Getrenntsein und alles Mögliche. Das ist natürlich super, super, super krass, was man da bringen könnte. Dann
Kristallen könnte man auch bringen, aber glaube ich nicht, ist zu abstrakt.
Ja, ist zu abstrakt, aber der Kristall zum Beispiel ist auch so ein bisschen der Krieg im Inneren, ne? So der Konflikt im Inneren, leere Licht. Also,
darf ich mir was wünschen? Ich darf mir noch was wünschen, oder was der Roman behandelt.
Ja.
Er behandelt den Bürgerkrieg, wenn du das so nennen willst, vom alten, also vom Schwarzen Imperium.
Oh, wäre geil. Ich wünsche mir auch was. Der Punkt ist ja, die Romane sind immer aufgebaut wie die Erweiterung neuerdings. Zwei Hauptstories und eine Side-Story komplett Upside ist und ein bisschen Spaß bringen soll. Die Upside-Story ist das Schwarze Imperium, weil man da auch, glaube ich, ein bisschen vielleicht irgendeinen lustigen, ja nicht lustigen Grund, aber irgendeinen lustigen Charakter mit reinbringen kann. Aber die Hauptstory geht um die Arati. Und die, wie, was sie in dem auch Königreich loswerden.
Also wir haben einen Charakter, also ich denke gerade so viel drüber, ich klapper gerade alles in der Lore gerade im Kopf ab. Wir haben einen Charakter, wir wissen, dass der zurückkommen wird. Und wir wissen aber auch, dass es sehr schwierig ist, den zurückzubringen, weil er schon so lange in der Lore ist. Und, jetzt kommt der entscheidende Punkt, der hauptsächlich in den Büchern etabliert worden ist und ausgeschrieben worden ist. Nee? An den habe ich nicht gedacht.
Auf den trifft dann aber alles zu.
Ja, ich denke eher an Ashara.
Oh ja, ja. Mhm. Ja, ja,
natürlich.
Ja,
also vor allem die Leute, die wollen, dass Asharas Nachtelfen, Zeit und so weiter, Krieg der Ahnen und so was, dass alles nicht mit den Füßen getreten wird, denn dadurch, dass WoW das jetzt in drei Cutscenes runterbricht, könnte man Roman rausbringen.
Das stimmt. Und Ashara ist eh schon so ein Roman-Charakter. Das wird dann nicht mal, ähnlich wie bei Sylvanas oder sowas, wird es nicht mal für Aufschrei sorgen, sondern das ziehen sich eh nur die rein, die sowieso lesen. So. Von da an, ja, das passt schon, glaube ich. Das passt schon, glaube ich, ganz gut.
Aber wenn sie Ashara zurückbringen wollen, halte ich das für ein gutes Werkzeug. Weil du musst so viel erzählen und so viel erklären, dass ich das in WoW schwierig finde. Also, ja. Weil es gibt halt so, wir wissen, wie Spieler WoW spielen, ja, sobald die länger reden als 20 Sekunden, läuft jeder weg. Außer wir beide vielleicht, aber die meisten Leute hören sich das nicht mal an, wenn es erzählt wird, geschweige denn lesen die Questtexte. Ja. Das muss man sich vergegenwärtigen, so.
Ja, aber das lebe auch vor. Ich merke das auch. Im Stream mache ich es mittlerweile gar nicht mehr, weil ich die Ruhe im Stream nicht habe, um das aufzusaugen. Ich habe mittlerweile zwei Charakter. Ein Charakter, mit dem ich im Stream das alles spiele und dann relativ schnell durch. Und dann gehe ich mit einem zweiten Charakter hinterher und lese mir alles nochmal richtig durch. Ja, ist schwierig. Aber es ist so.
Ich mach's genau umgekehrt. So. Beim ersten Charakter alles, also wirklich jeden Stein durch und beim zweiten rasche ich komplett durch.
Ich muss halt andersrum, wegen dem Stream halt, weil ich habe im Stream nicht mehr die Ruhe, da wirklich und dann Ratter, weiterlesen. Ah, nochmal ersten Absatz lesen. Ratter. Wir hatten doch vor 2 Jahren mal das und das und das muss ich alles jetzt so machen. Ja, ist witzig, aber da kommen wir gleich.
Und nochmal jeden NPC anklicken, ob er noch einen Kommentar abgibt zu der Situation.
Ist so. Und vor allem, was cool ist, wenn ich das erste Mal im Stream mache, wissen, mein Chat ist ja 9-mal klug, die wissen ja eh immer alles besser. Die haben dann noch mal ein paar Tipps, wo ich dann vielleicht, die ich vielleicht hinterher auch gar nicht gesehen hätte. Und dann kann ich beim zweiten Mal, weiß ich direkt, wo noch ein bleibt ein Weilchen, hör zu und so steht und so. Und hier, oh, guck mal, da ist so ein Schild, da liegt doch ein Brief oder so. Das ist halt schon ganz cool dann. Und dann hast du wirklich die Full Experience. Das ist schon sehr geil. Aber ja, was dazu sehr, sehr, sehr gut passt, denn ihr bleibt hier gerade auch ein Weilchen und hört zu. Wir haben das ist auch das nächste Thema irgendwo ein bisschen, aber das ist ein slightly geiler Übergang gerade. Das Transmog-Set, was da vor kurzem gekommen ist, mit diesen unglaublich coolen Schultern und diesem Kopf. Und da sind wir als Shara und da sind wir auch ein bisschen die Story von davor. Ich habe den Designer tatsächlich gesprochen davon. Es ist ein, ich habe ihn rausgefunden, ganz, ganz krass durch einen Zufall, habe ich über einen Post von ihm in einem Discord, habe ich rausgefunden, dass er es ist und habe ihn gefragt, so, ey, weil er hat darüber gesprochen, wie er das gebaut hat, dieses Design, ne? Was ihn so dazu eingefallen ist, dieses Typische, was so Designer halt darüber sprechen. Da habe ich gefragt, was mich mal interessieren würde, ist, hattest du einen, so kam jemand aus der Lore auf dich zu und hat gesagt, weil das ist ja schon ein sehr krasses Aussagen des Transmog, kam wer auf dich zu und hat gesagt, ey, versuch irgendwie so lore-technisch das und das Thema mit reinzubringen. Und er kam witzigerweise ums Eck und sagt, das kann ich dir nicht sagen. Also in Bezug auf, ich darf es dir nicht sagen. Und dann wusste ich schon, alles klar, danke, genau das kam.
Ja.
Und dann hatte ich noch mehr Augenmerk auf dieses Transmog-Set. Und deswegen habe ich dir dann direkt geschrieben, ich sage, da müssen wir drüber reden. Es gibt zwei unterschiedliche Schultern. Du hast jetzt, das sind beides die gleichen Schultern. Das ist das Bild von vom Shop. Es gibt noch mal eine Schulter mit eben Mond. Also die Schulter ist entweder mit Sonne oder mit Mond, was halt dieses ganze Sonne-Mond-Ding noch mehr verstärken soll. Und ich finde es.
Wobei bei dem Set, du hast den Mond in der Gürtelschnalle.
Ja, genau, genau, genau. Und die Maske, genau, die Maske ist nämlich ganz krass interessant. Vor allem auch in Bezug auf Patch 11.1.5, dass wir in Vision 3 weitere neue Masken dazu bekommen. Aber ich, als allererste Frage an dich, wenn du so auf dieses Transmog-Set da guckst, die allererste Frage. Yeah. Wen siehst du da? Also ohne, dass da drin jemand, irgendein Spieler steckt mit einem Transmog. Wen siehst du?
Du meinst quasi diese Gesichter auf dem Transmog, ne?
Ja.
Okay, ich zeig dir, wen ich da sehe. Und dann, weiß ich nicht, vielleicht siehst du was völlig was anderes. Ich sehe die da.
Ja, okay, alles klar. Wir sehen das Gleiche. Okay. Wir sehen exactly, ja. Ich würde sogar hochgehen, vielleicht also eventuell bis zu einem Titan.
Von Last Prison ist das, ne? Also da, wo Enzov angeblich gefangen gewesen ist und wir gegen Ashara gekämpft haben. Diese Masken tauchen noch woanders auf. Ja. Ich glaube in Ulduar. In Ulduar wüsste ich jetzt nicht, in Uldir weiß ich es auf jeden Fall.
In Uldir sind sie öfters, aber in Ulduar haben wir, glaube ich, auch welche, meine ich zumindest. Aber ja, es sind diese nicht Wächter, irgendwie über Wächter stehend, finde ich. So, die Wächter sind aufgesetzt auf Azeroth. Ne? Das sind unsere Wächter hier auf Azeroth. Aber diese Figuren zeigen. Im
Sargas Gefängnis hat die auch.
Ja, genau. Genau. Auf jeden Fall, diese Figuren scheinen eher die zu sein, die so über den Wächtern stehen. Also die mit den Titanen irgendwo hingehen, um vielleicht zu bauen, aber die bei den Titanen bleiben. So, die Lieutenants quasi von denen. Das sehe ich da auch. Also so sehen die aus.
Das Krasse an denen ist, ich weiß nicht genau, wie ich das sagen soll, ohne dass das komplett Es tut mir mal für alle Leute leid, die gläubig sind, ne? Aber für mich sehen die so ein bisschen so aus, wie ich mir eine Gottheit auch vorstellen würde. Also ich habe mal andere Vorstellungen von Gottheiten als die Römer oder die Griechen oder so. Wenn ich mir einen humanoiden Gott vorstelle, dann denke ich nicht, dass das so ein zorniger Typ ist oder so ein Grantelbart wie Amantul und Sargeras, sondern ich denke mir eher, das sind so apathische Wesenheiten, die nicht wirklich
existent, aber doch
Liebe,
existent.
Zorn oder sonst was. So, die sind halt, die nehmen halt ihre Umgebung kaum auch wahr, sie reagieren auch kaum darauf.
Das Typische, wenn man also auch übernatürlich sagt halt.
Ja, genau. Ich habe dann eher so eine Vorstellung von der Gottheit.
Ja, tatsächlich.
Was für mich in WoW halt wenig Sinn ergibt, außer wenn wir auf die Ersten oder sowas gucken.
Weil es gerade Nightbat im reinschreibt. Ich gehe erstmal mit dir mit, aber ich habe noch eine zweite Theorie und die will ich jetzt ausführen. Denn diese Masken kennen wir. Diese Masken gab es in der Inquisition. Und zwar damals, als die katholischen Reiter hinterher dann, boah, ich darf jetzt nichts Falsches sagen, weil dann kommen zwei mir gut bekannte YouTuber, die ich sehr gerne mag, die hauen mir auf die Fresse, wenn ich über die Tempelritter jetzt spreche. Die sind da sehr, sehr gut. Und auf jeden Fall gab es solche Masken in den Zeiträumen. Die wurden dann vom Adel und sowas getragen in Schlachten. Gibt's auch einen sehr bekannten Film, der hat das aufgegriffen, designtechnisch. Da stehen die Tempel, ich glaube, das waren dann auch Tempelritter oder Orden von was weiß ich was, vor Araban. Und da ist genau diese Maske. Diese Masken waren dafür gedacht, dass keine Emotion gezeigt wird. Wie du gerade auch schon sagst mit den Emotionen, ne? Dass der Schlitz der Augen so war. Königreich der Himmel, genau, danke. Aber das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, dieser Schlitz ist dann so da und dieses, um dieses Mächtige, aber Emotionslose zu zeigen. Und dann kommt noch der Aspekt da hinzu, von wegen Sonne und Mond. Ja. Licht und Schatten. Das Kind von Licht und Schatten. Azeroth.
Du meinst Azeroth selbst.
Ja.
Finde ich sehr interessant. Boah.
Weil, ey, come on, das Kind von Licht und Schatten. Wir haben da fucking das Transmog-Set von Licht und Schatten.
Ja, auf jeden Fall. Ich würde auch sagen, dass das sehr, sehr stark Licht und Schatten schreit.
Ja.
oder zumindest Tag und Nacht. Was für mich auch wieder so ein bisschen Richtung Elune deutet. Weil Elun ist halt, ne, wir verbinden Elun sowohl mit Tag als auch Nacht. Im Wesentlichen mit der Nacht wegen des Mondes, aber wir haben auch Verbindung zum Licht, deshalb wir sie ja zum Tag packen.
Guck mal, nimm das doch mal genau. ganz metaphorisch. Elun ist das Licht. Elun, Elunathir, der Baum, hatte, ja, Belladar ist da im Übrigen im Hintergrund, das ist da im Heilsturz aufgenommen worden, dieses Bild. Das ist ja auch gerade dieses Geile daran,
ja. Das ist ein Heilsturz. Und es ist auch Belladar. Tatsächlich die Licht- und Schattenphase.
Ja, genau, ist ja auch ganz oben in der Mitte seht ihr Belladar, links Licht, rechts in Schatten. Und
Herr, reagiert das Transmog auf den Zustand von Belladar? Das wäre richtig geil. Müsste
mal gucken, aber so, ich glaube nicht. Nein, du kannst beides transmoggen, wie du willst, glaube ich.
Ey,
wie
sick
das wäre krass, denn? Ja. Das wäre krass.
Komplett ab.
Aber,
da würde ich aber richtig reincashen.
Ja, das stimmt. stell dir mal vor, es ist tatsächlich Kind von Licht und Schatten. Belladar. Belladar ist vielleicht das Kind von Licht und Schatten. Das Kind von Elun und das ist jetzt eine ganz interessante Frage. Enzoth? Nein, ist zu low.
Nee,
aber also gut, die hat auch mit Malorn gefögelt.
Dann würde ich Richtung Schöpfungsmythos oder so gehen.
Ja, aber guck mal.
Mit dem Licht und Schatten trafen am Anfang des Kosmos aufeinander.
Ja, das ist zu hoch. Das ist zu hoch. Lass es mal eine Etage tiefer nehmen, als ob da wirklich was rauskommt, was vielleicht vor uns läuft als menschlicher Charakter oder so ein Scheiß. NPC.
Wir haben ja laut Tau-Mythologie haben wir ja Musha und Anshe, die Azoth verlassen haben. Mhm. Dann wäre das ihr gemeinsames Kind.
Mhm. Aber geh mal darauf ein. Könnte, ja. Ich meine, die hat mit Malorn. Malorn ist jetzt nicht so krass. Ist ein krass Wildgott, okay, Wildgott ist krass, aber ist jetzt nicht krasser als ein Titan wahrscheinlich. Gehen wir mal von aus.
Nee.
Enzoth ist ungefähr auf der gleichen Stufe. Würde ich behaupten, oder? So.
Als Elun oder
wie? Nee, als Malorn. Wie Malorn. Nee.
Ach so. Ja, also Enzoth ist natürlich viel mächtiger als Malorn, aber sie.
Denkst
sind
du, dass er viel mächtiger ist als Malorn?
Ja. Aber unabhängig von Macht tun sie das Gleiche. Mhm. Also. Enzoth kommt nach Azeroth und hat seine Diener und versucht, den Einfluss der Leere oder des Schattens auszuweiten. Malorn kommt nach Azeroth und versucht, mit seinen Dienern den Einfluss des Lebens auszuweiten. Also sie tun im Prinzip das Gleiche und sie stehen in der Hierarchie, in der gleichen Ordnung, auch wenn Enzoth im Boxkampf gewinnen würde.
Ja, okay, alles klar. Aber stell dir mal vor, da gibt es tatsächlich so eine Art Kind. Also nimm das Ganze mal ein bisschen irdischer. Nimm das Ganze mal ein bisschen just, als wenn genau über dem Übergang, wo Belladar von Licht zu Schatten rennen geht, hat da jemanden befruchtet quasi. Das ist das Kind von Licht und Schatten. Es ist ein humanoide, ein NPC, etwas ganz, ganz, ganz Normales. Aber es ist halt was Mächtiges drin, halt Enzoth Elun technisch. Ich meine, wir wissen ja, Scenarios ist bei Malorn da rausgekommen. Scenarios ist schon eine ziemlich krasse Angelegenheit. Wir wissen, in letzter Zeit bist du, glaube ich, auch stark zurückgerudert, so wie ich auch, dass Xalathas gar nicht so krass powerful ist, wie wir vielleicht anfangs mal dachten, sondern sie zeigen gerade schon, dass sie nicht so abgespaced weit oben ist, sondern sie fahren sie ein bisschen runter. Würdest du eine Xalathas, also jetzt, wie gesagt, ich habe eine weite Brücke gerade geschlagen, ich glaube, die fällt jetzt erst auf, ich habe da ein bisschen falsch angefangen. Würdest du denken, eine Xalathas würde da reinpassen? Also auf das gleiche Stufe Szenario wie Szenarios. Weißt du, was ich meine so? Würde das so passen?
Ja.
Ich habe die letzten zwei Sätze jetzt, das war alles Quatsch. Egal, da wollte ich hin.
Nee, ist schon okay. Ich verstehe, was du sagen willst. Ich habe noch nie überlegt, Xalathas und Szenarios überhaupt miteinander in Verbindung zu bringen. Aber ich sehe, was du meinst. Weil, also, das Krasse an Szenarios, ne, ich glaube, wir müssen auch wieder erst alle Leute abholen. Ich versuche das jetzt immer im Kopf zu haben, dass wir.
Ja. Danke übrigens für die ganzen tollen Kommentare von euch auf YouTube, sind super krasse dabei. Ihr macht das toll. Ihr erdet
uns. Ja, sehr, sehr. Richtig. Also, Szenarios. Zenarius ist dahingehend ein sehr besonderer Charakter, teilweise noch viel besonderer als viele andere, weil er als direkter Sohn von Ilun gilt. Und Ilun ist für uns ein großes Rätsel, aber für viele eine sehr mächtige Gottheit.
Ja.
Da gibt es unterschiedliche Interpretationen, jetzt wie mächtig, aber selbst in den schwächsten Interpretationen denken Leute meistens ein Titan oder so.
Mindestens, das ist ja das, ne? Also sie ist mindestens ein Titan, wenn nicht mehr.
Genau, wenn nicht mehr, wenn nicht gleich Azeroth oder noch was über Azeroth, so ein Überpantheon.
Die Domäne des Lebens, so, sie ist es einfach alles, ja.
Genau, oder sie ist, keine Ahnung, ein kollektiver Geist aller Götter oder keine Ahnung.
Oder sogar das Licht.
Bei Ilun gibt's,
ne? Ja. Oder sie ist eventuell sogar das gesamte Lichtschöpfer der Naru.
Deswegen ist direkter Sohn von Ilun einfach krass. So. Nichtsdestotrotz ist Zenarius jetzt an und für sich jetzt nicht unbesiegbar oder so. Haben wir selbst oft genug gemerkt. Der hat seine Problemchen. Und Xalatas. Also, ich noch mal kurz Zenarius. Zenarius hat auch sehr viel Wissen. Das ist auch eine Sache, die wir sehr wenig genutzt haben in WoW. Das kommt eher in den Büchern rüber, vor allem in den alten Büchern. Da ist Zenarius eigentlich der Oberlehrer aller Nachtelfen und Tauren gewesen. Fast alles, was die können und wissen, wissen die von Zenarius.
Mhm. Das Druidentum. Das ist entstand basically von Zenarius.
Ja, und auch wahrscheinlich der gesamte Glaube an Ilun und so. Das kommt alles wahrscheinlich von Zenarius.
Den im Übrigen eine Ashara nicht teilt.
Ja, genau. Sie war eher immer ein Anhänger des Arkanen oder ihre eigenen Ziele. Jedenfalls, das ist alles etwas, was wir sehr gleich mit Xalatas tatsächlich in Verbindung bringen können.
Das Xalatas meine ich,
auch. Auch sehr mächtig, aber auch nicht unbesiegbar, genauso wie Xenarius. So ist so, ja, krasser Charakter, müssen wir uns überlegen, was wir machen können und so. Viel Einfluss, viele Anhänger, passt auch. Viel Wissen passt enorm. Also Xalatas ist wahrscheinlich eines der wissendsten Wesen, die es überhaupt gibt im WoW-Kosmos. Unter anderem auch dank uns. Da müssen wir auch mal kurz Revue passieren lassen. Wir haben die überall hingebracht, wo sie nicht hätte sein dürfen.
Sightseeing mit dem Charakter, was los? Geht klar.
Ja. Also Xalatas hat den Vorteil, den wir eigentlich auch hätten haben müssen, nämlich wir waren schon überall und wir müssten eigentlich immer wissen, was Phase ist, aber... Von daher, ich sehe auf jeden Fall, was du meinst. Das ist natürlich die Frage, von wem sie abstammt. Eine Möglichkeit wäre Dementius, weil es gibt ja auch das Geschenk von Dementius an Xalatas, was vielleicht so ein bisschen hier Geschenk für meine Tochter ist.
Mhm.
So wie der Ilun vielleicht nicht in die Realität kann, deshalb Szenario schickt, kann Dementius nicht in die Realität, weshalb sie Xalatas schickt.
Mhm.
Finde ich eigentlich ganz gut. Oder sie stammt halt noch von was anderem ab. Das Problem ist, von was? Ilun wird noch häufig auch genannt. Vielleicht sind Ilun und Xalatas und Zenarius auch einfach Geschwister.
Wollte ich dahin bringen, okay? Und jetzt stell dir mal vor, die haben nicht nur die beiden sind Geschwister, ja? Sondern es gibt 6 Geschwister. Wir haben jetzt 2. Leben, Leere. Ach,
für jede kosmische Macht.
Wer könnten denn die anderen 4 sein?
Xera, fürs Licht. Würde erklären mit der Abstammung von der Lohn-Charakter-Theorie.
Ja, oh ja, 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 oh. Ja! Das könnte auch das erklären, warum Xalatas sagt, Schwestern, Brüder, die vom Wege abgekommen sind. Eieieiei.
Wenn wir die Saarland-Geschichte aufgreifen wollen, ist die Winterkönigin Schwester und Tochter zugleich. Ich weiß nicht genau, wie das klappen soll, aber...
Ja, da müssen wir auch noch gucken, wie viele Saarland passen in Beleda. Nee.
Ja. Ja, aber wir haben ja ein Verwandtschaftsverhältnis zwischen der Winterkönigin und der Lun.
Illidan, Chaos, nee, sehe ich leider nicht. Sehe ich leider nicht. Könnte natürlich sein, Xera, warum sie auch Illidan ausgesucht hat. Illidan war schon immer ein genau in dieser Reihe natürlich auch von seiner Geburt her anders, die anderen Augenfarben, von größerem zu größerem auserkoren, hat dann gewechselt zu Chaos von Arkan, weil im Arkan nie so richtig, Druidentum auch nie so richtig, er wusste nicht seinen Weg zu finden, aber ihn jetzt im Chaos zu sehen, schwierig. Ich meine, in ihm selber, wenn man, also ich glaube...
Ordnung ist Eona.
Eona.
Muss sein.
Mhm. Eona, Ordnung.
Ja. Oder, nee. Oder Eluna hier, der Baum.
Nee.
Ist ein bisschen wild, aber dann hätte Elun mit Eona gebumst und dann, Entschuldigung, und dann wäre der Baum entstanden.
Nee, glaube ich nicht.
Nee, aber ansonsten sehe ich nicht. Bei Ordnung ist sehr, sehr schwierig.
Ich gehe da irdischer und sage, vielleicht bringen sie es ja wirklich zurück. Nur anders. Medan wäre zu jung. Medivh
und Eowyn, nee. Medivh, für mich sind die nicht alt genug in diesem Kontext.
Aber ich denke mir halt immer so, okay,
das ist alles.
Oder du gehst halt noch höher und du sagst Alodi.
Also, vielleicht liegt es auch an meiner Wahrnehmung, aber aus meiner Sicht müssten die jetzt alle hunderttausende von Jahre alt sein.
Das passt doch nicht, das stimmt. Ja, das passt. Der Punkt so, ist ja auch, die Seele kann Elun ja schon lange gemacht haben, quasi. Ne? Und dann wurde sie halt irgendwann reingedrückt.
In so wie bei Szenarios. Szenarios ist ja, wenn ich mich gerade nicht komplett irre, ist es auch wirklich 10 Jahre her, als ich das gelesen habe. Aber ich meine, er ist im Smaragdgrünen Traum geboren worden und ist dann erst viel später nach Azoth gekommen.
Mhm. Ja, das passt. Das heißt, im Arkan haben wir dann, vielleicht kennen wir es auch aus dem Arkan einfach noch überhaupt nicht, aber ich glaube, zeittechnisch gesehen haben wir da wirklich nicht. Wobei, nee, das passt auch nicht, die Nachtkönigin, wie heißt sie jetzt nochmal, die gute?
Winterkönigin?
Nein, aus der Nachtfestung, Endboss.
Nachtfestung, Endboss ist Gul'dan.
Nicht Endboss.
Achso, du meinst,
Chefin.
Die
davor.
Warte.
Ja.
Das ist, ja, genau, richtig. Ja, die sich mit Gul'dan eingelassen hat.
Genau.
Elisande ist durch die Zeit gereist, richtig.
Elisande. Könnte natürlich eine Elisande sein, aber ist auch schwierig, weil sie war nach Ashara da. Gut, man könnte jetzt, wenn da wirklich ein Buch über Ashara kommt, könnte man natürlich genau das spezifizieren, dass sie sagt, Elisande war sogar schon vor mir da, ganz komisch oder so. Kann natürlich sein, ja. Ja, kann.
Also man kann beim Chaos, könnten wir sagen, das ist ja so ein, darüber haben wir schon oft gesprochen, das Chaos hat ja keine Repräsentanten. Mhm. Außer wilde Dämonen, und dann hat Sargeras den Haufen übernommen. Mhm. Und dann hat er, und erst dann sind die meisten Dämonen entstanden, die wir heute kennen. Mhm. Also Grubenlords und was ich nicht, was Shivaras und so.
Das ist halt so eher die neue Mode quasi. Ja.
Ja. Und dieses Machtvakuum, wir könnten halt die ganz einfach sagen, was auch immer sie erschaffen hat, diesen Chaosgott oder whatever, der wurde vernichtet. Und man hat uns das nie erzählt.
Ja, das kann sein.
Und dadurch ist er weg. Ja. Ja. So. Das kriegen wir easy hin. Bei der Ordnung wird es schwierig.
Bei der Ordnung auch beim Tod wird es schwierig. Weil wir da eben die
Winterkönigin. Ja, also wie gesagt, höchstens die Winterkönigin. Und wie gesagt, auch dieses Schwester-Tochter-Problem. Vielleicht weiß sie das nicht, vielleicht denkt die Winterkönigin, Elun ist ihre Schwester, tatsächlich ist sie aber die Tochter, weil sie sie nie getroffen hat und sonst was.
Kann natürlich sein.
Vielleicht verrät Elun ihr auch nicht die Wahrheit, weil so nach dem Motto, sie wird geschützt vor diesem Wissen.
Aber man könnte meinen, dass Elun sowas öfters macht. Auch die Drachen könnten, ne, die Aspekte in dem Sinne, könnten, wir wissen alle, dass die Aspekte, die wir haben, besondere Drachen waren. Schon damals, als ganz damals, als die Drachen gekommen sind, waren das die ersten mit Intelligenz quasi. Und dadurch haben die sich ja auch zusammengefunden und dadurch haben sie auch dann tatsächlich den großen, dicken, fetten, hässlichen Drachen weggeballert. Man könnte natürlich sein, dass sie von Anfang an von Elun halt gesegnet waren und dann halt nur noch krasser gesegnet wurden. Aber sie waren ja schon powermäßig schon damals strong, ohne Tür, ohne irgendwelche Upgrades. Tür hat ja nur ihre Stärke gesehen und diese Stärke verstärkt. Und jetzt in Amirasil war das erste Mal, dass sie wieder mit Mami telefonieren konnten quasi, also zumindest verbunden waren. Vielleicht war die Verbindung nur einerseits und Azeroth, Elun, wie auch immer, konnte auf diese wieder zugreifen. Er hat sich gedacht, ja, den geben wir jetzt mal nochmal ein Level up hier, ne? Dafür haben sie gut gemacht. Aber Elun macht sowas ja scheinbar öfter.
Ja.
Aber das könnte passen, Xalathars Szenarios. Und das wird Xalathars auch wieder ein bisschen mehr erden, finde ich.
Ja.
Und es passt zu Chris Metzen, der Xalathars da hinschreibt. Das passt zu Chris Metzen. Nur Szenarios so.
Also, ja. Ich finde das gar nicht schlecht. Also vielleicht sind doch nicht alle kosmischen Mächte dabei. Müssen ja nicht 6 sein. Muss vielleicht sind es auch nur 3. oder so. Ist nur Leben, Licht und Schatten. Das sind doch die drei Kräfte, die wir am meisten mit Elune verbinden. Diese Todgeschichte ist ja durch die Shadowlands und die Winterkönigin. Davor war das ehrlich gesagt nicht so wirklich gegenwärtig. Mhm. Und ja gut, wir wissen von Zusammenarbeit zwischen Ordnung und Elune. Also das Pantheon hat natürlich mit der Elune zusammengearbeitet. Das wissen wir spätestens seit den Säulen der Schöpfung. Ob es eine freiwillige Zusammenarbeit war oder eine gezwungene, das wissen wir nicht. Aber die, die Tränen von Elune wurden ja benutzt.
Weil es gerade auch nochmal drinsteht, vielleicht waren die Schwurbelsteine ja mal dafür gedacht, den Übergang von Azor zum Ermächtigen der Drachen zu erklären. Ja, glaube ich sogar. Ich glaube, dass tatsächlich am Anfang sollten die Drachen darüber ermächtigt werden. Oder wenn das ganze Awakening-Zeug stimmt, dann vielleicht sollte über dem Mutter, der heißt ja auch noch Mutterschwurstein, ne? Der Große, der heißt ja wirklich Mutterschwurstein. Ja. Und wenn es wirklich ist, dass die Dracheninseln erwachen, wegen dem Erwachen von Azeroth, und da ist der Mutterschwurstein, vielleicht wäre da der Avatar von Azeroth geboren. Und der Typ, der hat ja wirklich, das muss man ja auf der nochmal sich durch den Kopf gehen lassen. Der Typ, der Dragonflight geleakt hat, hat mit 98,99 Periode 9 alles richtig geleakt. Das Einzige, was nicht stimmte, war anfangs der Titel The Awakening und dass Azeroth als Avatar geboren wird. Das war das Einzige, was nicht da war. Als ob. So, als
ein
ob.
Was ein sehr starker Hinweis darauf ist, dass entweder von Blizzard selbst gestreut wurde.
Ja.
Oder Möglichkeit 2, es ist halt wirklich ein Mitarbeiter, der sehr tief drin ist, so.
Weil alles und zu wissen, das klappt nicht. Du hast ja diese unterschiedlichen Teams in dem Team 1, was ja an sowas arbeitet, und die wissen alle gar nicht mal unbedingt von dem und dem und dem. Das hat ja der Typ erzählt, der Narrative Lead Designer, der geht zu gewissen Teams hin, die zum Beispiel irgendwie was grafisch machen oder sowas, und die geben dann nur Stichpunkte aus, so, ey, du musst das in die und die Richtung, aber die wissen nicht krass voneinander, so, was da storytechnisch abgeht.
Ja.
Das ist schon, ja, das kann schon so funktionieren. Ja. Ja.
Also, ich. Ja, finde ich gut. Finde ich gut. Das wäre aber auch nochmal ein wilder Turn. So, ich bin. Weil ich habe mich sehr darauf eingeschossen, dass Xalatas ein Naru ist. Mhm. Im Wesentlichen. Nicht, weil die Theorie so 100 krass, mega, super schlüssig ist. Sie ist okay schlüssig. Sondern eher, weil ich alle anderen Theorien nicht schlüssig finde. Das ist eher so das Ding.
Krass. Aber was dazu noch richtig geil passt, ist, wir haben es ja jetzt nahezu 99,999% sicher, dass Legion Remix in irgendeiner Art und Weise kommen wird Ende des Jahres. Also Remix Legion. Und eventuell wird es ein bisschen anders. Eventuell wird es die heutige Zeit von Legion zeigen, was wir eben über das Buch ja auch ein bisschen rausbekommen haben, über Exploring Azeroth, dass vielleicht das Remix ein bisschen anders aufgezogen wird, ein 2.0. Und man hat ja jetzt den Ist-Zustand. Egal, so oder so, Legion ist ein krasser Punkt. Karesh, Argus, wir werden den gleichen Skybox höchstwahrscheinlich ja bekommen. Und so weiter und so fort. Also einmal haben wir da diese Zusammenhänge, was ja schon sehr geil ist. Und wir kriegen jetzt die Visionen, was ja auch noch mal so, also die pointen uns ja gerade quasi schon, wir stehen ja gerade wirklich an dem Punkt, wo Chris Metzen hinter uns steht, da, ich zeig's euch doch. Aber wir verstehen immer noch nicht ganz genau so. Ja, ne? Aber der steht da und, guck mal, ich schick euch hier 5 Millionen Sachen mit Features, Sirenen, alles, Kristall. Aber das Bild ist noch nicht, wir haben die Brille noch nicht aufgesetzt. Wir gucken schon in die richtige Richtung, aber das Bild ist noch unscharf. Und das ist geil.
Ja, find's eigentlich ganz nice. So, ne? Wenn das stimmt, haben wir sogar ein Bild von Xalatas als Kind. Weißt du das?
Schieß los. Jetzt bin ich auch gespannt. Ja.
Ja, das Blutschall.
Hatten wir schon mal drüber geredet, ne? Hatten wir schon mal drüber geredet, dass sie dann ja auch weggegangen ist, weil sie nicht verstanden hat, dass, ja, die machen das da so. Wir mischen uns da nicht ein, ne? Das ist ja die Geschichte dahinter, warum das Blutschall gegangen ist. Hatten wir auch mal in der Lorewalker-Folge, dass wir darüber geredet haben, dass sie deswegen weg ist. Und das passt ja zu Xalatas, dass sie war weg und hat Informationen und Wissen und Erfahrung auf anderen Planeten gesammelt. Karesh, vielleicht nicht so ganz gute, aber
Und sie hat da Elfenohren zum Beispiel auf dem Bild auch, weil Lou noch häufig elfenartig dargestellt wird. Mhm. Und Xalatos hat ja immer noch diesen Satz gesagt mit, ich war lange nicht mehr in so einem Körper.
Mhm. Ah. Ja, geil, geil. Vielleicht hat sie halt, wie gesagt, ihren Körper nicht mehr. Ich würde aber so langsam aber sicher zum Richtung letzten Thema kommen, weil ich glaube, das ist noch ein ganzer Block, das ist noch ein richtig krasses Thema, weil ich da sehr stark deine Meinung mich interessiert und weil wir uns da ein bisschen philosophieren können. Ist das etwas, was wir hier nie mit reingenommen haben, aus Gründen nie mit reingenommen haben, weil wir uns beide mal gesagt haben, ist schon geil, dass das nicht relevant ist. Haben nur mal immer angeeckt an Season of Discovery mit Xalatos zum Beispiel, als sie auf einmal ihren Auftritt da hatte. Und wir haben noch gesagt so, ja, okay, das ist okay so, aber das ist auch die Grenze. Mehr darf man jetzt aber auch nicht bringen, weil Retail bringt die Lore, ne? Man darf nicht in SOD Lore bringen, die zu Retail gehört, weil man will ja nicht beides spielen. Man hat keine Zeit, beides zu spielen. Man will die Lore in Retail bekommen. Fertig. Season of Discovery kann so ein paar Späße. Ich bin
froh, wenn ich dazu komme, Retail zu spielen.
Ja, genau. Wir sind alle erwachsen geworden. Wir haben alle Probleme, außer ich. Ich muss hier 40 Stunden WoW spielen. Ich
bin halt nicht mehr 15 und kann Schule schwänzen und den ganzen Tag WoW spielen. Vorbei.
Wie gesagt, so ein Auftritt von Xalatos ist ganz cool. Es war nicht genau Xalatos. Es waren ein paar Sätze. Mystisch, cool. Ist geil. Waren 5 Sätze. Sowas kann man abhaben. Jetzt fangen sie an, Sachen ja zu implementieren, die damals geplant waren. Das Scharlachrote Kloster da oben, ne? Und so weiter, mehr Karasan. Aber jetzt bringen sie einen Main-Character von Retail rein, der, ich weiß, wir wissen es noch nicht genau. Wir müssen spekulieren. Kann natürlich auch sein, dass wir uns hier ein Hin und Her spekulieren und hinterher ist das gar nichts und sie ist nichts wert und hast nicht gesehen. Aber es wird gerade eben schon, finde ich, sehr, 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 sehr übel. Lillian Voss. Sie bringen Lillian Voss lebendig als Boss im neuen Raid. Das Ganze ist auch tatsächlich based on einem Artwork von einem Blizzard-Mitarbeiter tatsächlich. Der hat Lillian Voss nämlich vor Jahren mal gemalt. Genau, Maurice ist hier, hör mal, es ist Design, es ist quasi, wir haben eine Design-Firma hinter uns mit Maurice hier. Das ist eine Produktion hier, würde ich behaupten, ne?
Ja.
Das schafft nicht ProSieben. Wenn ich
Bilder einfügen kann.
Das schafft nicht mal ProSieben so krass hier, ne? Ich weiß nicht. Darf man, also kriegt man Lore jetzt, also an sich würde ich mir sagen, boah, wie geil, ne? Bring mal so richtig die Vergangenheit von Lillian Voss. Wer ist sie eigentlich? Erklär ihren Charakter. Warum ist sie so heute so, wie sie ist? Und aber andererseits denke ich mir, scheiße, nein, das ist in Season of Discovery.
Ja, also ich hab mir jetzt SOD, ich spiele es nicht, deswegen Vorsicht, so an allem, was ich über SOD sage. Aber ich habe extra nochmal nachgeschaut, ob man irgendwie was weiß über Lillian Voss und so, was diese Zeit betrifft. Und ich habe nicht viel gefunden. Also es ist, man weiß natürlich, wer ihr Vater war und mit denen hat sie ja dann noch ihre Konfrontation in Cataclysm.
Genau.
Der Hohepriester Voss heißt der, genau. Gibt auch noch so ein paar Verbindungen, wo man weiß, mit wem sie befreundet war und all so Geschichten.
Ja, auf dem Turm, der sie eingesperrt hat.
Genau, es geht aus den Questtexten hervor, beziehungsweise aus den Dialogen, die sie da mit dem führt. Und man weiß wohl auch, oder das kann man zumindest interpretieren, dass sie zum Beispiel sehr hübsch gewesen ist, weil sie ja so auf ihr Spiegelbild beharrt in den Quests. So, ne? Das scheint ihr wichtig zu sein. Könnte aber auch einfach so ein bisschen, ha, sie ist eine Frau und ihr ist voll wichtig, wie sie aussieht, bla bla sein. Kommt auch noch aus einer Zeit, wo das hätte so sein können.
Ja, ja, Cataclysm Afrisiabi ist genau der Mann-Typ, der genau so einen Scheiß schreiben würde.
Richtig, ne? Also ein bisschen vorsichtig, vielleicht auch manchmal, oder wie Freud sagen würde, manchmal ist eine Zigarre auch nur eine Zigarre. Und viel mehr weiß man nicht. Man weiß jetzt nicht so, ich glaube, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ich habe extra noch mal geguckt und so. Ich glaube, man weiß nicht mal, wie alt Lillian Voss war, sie gestorben ist.
Nee.
Sprich, man weiß auch nicht, wann sie geboren wurde oder so.
Nee, gar nichts.
Ja, man weiß halt nur, sie ist halt gestorben und im Kataklysmus dann wieder erweckt worden. Also sie ist wahrscheinlich im Dritten Krieg gestorben. Ich glaube nicht mal, das weiß man. Ist am Kataklysmus von der Walke wiederbelebt worden. Und ja, fand ihr Schicksal nicht so cool und der Rest ist bekannt. Ja. Und jetzt wollen sie in Season of Discovery anscheinend ihre Geschichte als lebende Frau so ein bisschen unterbringen. Ne? Also, dass sie halt wahrscheinlich Anhängerin des Kreuzzugs war. und wahrscheinlich Untote bekämpft hat oder so. Vielleicht hat sie es auch nicht gemacht, vielleicht war sie zwar Teil des Kreuzzugs, aber weiß ich nicht, hat dort nur Musik gemacht oder keine Ahnung.
Ja, weil gerade wenn man ihren Text interpretiert, wenn man ihren Text interpretiert, dann könnte es ja schon so sein, dass sie vorher nichts damit zu tun hatte, Untote zu töten. In dem Sinne, vielleicht war sie Forschung, ne? Vielleicht hat sie versucht, was dagegen zu finden. Kann natürlich schon sein. Aber ich sehe da vor allem, und ich finde es erstaunlich, dass du das jetzt nicht mit angesprochen hast, weil ich habe gedacht, das kommt jetzt von dir. Ich sehe da noch ein viel größeres Problem als nur der einzelne Charakter Lillian Voss. Klar, Lillian Voss ist ein guter, großer Charakter, wird wahrscheinlich auch in Zukunft sehr viel mit den Verlassenen zu tun haben und im Rat der Horde. Sie ist so der Gegenpol, um Kalia Menethil cool zu machen. Du brauchst Lillian Voss, damit Kalia Menethil funktioniert. Ohne Lillian Voss funktioniert sie nicht.
Ja, weil sie sonst fremd, also sonst sind die Verlassenen fremdbestimmt.
Genau,
die Spieler nicht, also.
Du brauchst, also eine Lillian Voss ist ein sehr wichtiger Charakter und ja, es ist halt dann schon, nur anhand des Charakters finde ich es schon sehr problematisch, wenn der in SOD erklärt wird. Aber, und jetzt wird's doch viel übler, sie erklären damit ja nicht nur eventuell Lillian Voss, sondern sie erklären den gesamten Scharlachroten Kreuzzug. Und das wäre meiner Meinung nach viel too much. Stell mal vor, sie ist jetzt wirklich so eine Wissenschaftlerin oder hat daran geforscht und man versucht, die Human Side vom Scharlachroten Kreuzzug ein bisschen zu vielleicht näher zu bringen, gerade vielleicht für Midnight, für wenn das als Zwischenpatch vielleicht kommt, so Scharlachrot ist großer 2.0 oder so ein Scheiß. Aber man versucht über SOD vielleicht schon mal so ein bisschen, man könnte da ja auch richtig geil die Arati, ne, wenn ich sag, am Ende des Jahres kommt ein Roman raus, vielleicht ist das ja auch ein Roman über den Scharlachroten Kreuzzug oder sowas. Kann ja sein, aber man versucht über SOD vielleicht schon diese humane Seite vom Scharlachroten Kreuzzug mal aufzuzeigen. Dieses, sie haben auch geforscht, sie waren ja nicht alle so krass fanatisch, es hat sich dann ja abgespalten, bla bla bla. Das ist ja super viel über eine sehr krasse, haben wir ja schon vorletztes Mal drüber geredet, über den Scharlachroten-Kreuzzug, wie krass verankert diese Fraktion eigentlich in World of Warcraft ist. Aber wenn man jetzt hingeht und vielleicht noch diese tiefen Erklärung, wie sie es ja die letzten Jahre in World of Warcraft ja auch machen, ne? Sie erklären uns ja über super viele Sachen richtig tief auf einmal, was ist, ne? So, wo wir sind. Die Questreihe im Archiv ist ja brutal. Wenn sie das jetzt mit dem Scharlachroten Kreuzzug in SOD machen, das wäre für mich fatal. Finde ich.
Ja, also sie haben halt, du sagst Tiefe, würde ich auch sagen, aber sie haben vor allem seit, ich weiß gar nicht, seit wann ich das jetzt sagen würde, aber es ist ein Prozess, der jetzt schon sehr lange anhält, nämlich, dass sie erklären, dass es Individuen in WoW gibt. Mhm. Also das war halt, ich würde sagen, das hat schon immer zu WoW gehört, aber es hat sich immer weiter verstärkt. Mhm. Nämlich dieses, nur weil du ein Ork bist, findest du nicht, weiß ich nicht, kämpfen unbedingt geil. Es gibt ja vielleicht auch Orks, die kämpfen nicht geil finden. So.
Ich finde sogar, das war eine Anpassung an die Gesellschaft. Es wurde immer schwarz und weißer in der Gesellschaft gedacht und Blizzard hat immer mehr gezeigt, das hier ist nicht schwarz und weiß. So, ne?
Ja. Genau, und das gleiche jetzt mit den Scharlach und Kreuz, so könnte sich auch abspielen. Die gelten halt als eine fanatischer, religiöser, rassistischer Haufen. Und selbstverständlich muss es da auch Abstufung geben. Die werden nicht alle, keine Ahnung, komplette Rassisten gewesen sein, sondern vielleicht haben ein paar von denen auch nur Untote gehasst, aber fanden Zwerge und Gnome ganz okay zum Beispiel. Mhm. So. Oder andere Diskussionspunkte, die man so haben könnte dann in deren Ideologie und deren Leben. Und darf Season of Discovery dort Tiefe zeigen? Ich würde sagen, ja und nein. Ist ein sehr schwieriger Grad. Weil ich glaube, wenn nur so ein bisschen aufzeigen, dass es vielleicht ein bisschen Diskussionspotenzial gab oder vielleicht Leute, die es erstmal ein bisschen anders gesehen haben, okay. Der Punkt ist eher, sie dürfen damit nichts Lore-Relevantes machen. Also wenn sie jetzt nachhinein irgendwie sagen, übrigens, weil ja einige das so und so gesehen haben, ist das und das passiert.
Die Abspaltung ist gekommen, weil ein paar wollten ein Heilmittel finden oder so.
Ja. Oder der und der ist nur Anführer geworden, weil er sich durchgesetzt und den anderen ermordet hat oder sowas. Also die dürfen, sie können natürlich so ein bisschen Tiefe zeigen, aber ich fände es scheiße, weil das ist ja wie du schon richtig gesagt hast, ich will nicht gezwungen sein, Season of Discovery zu spielen, als jemand, der
die
Lore mag.
So, das krasseste, was kommen könnte, das allerkrasseste, ich weiß nicht, warum mein Kopf darüber nachgedacht hat. Irgendwie will ich's, dass das so ist. Wäre nämlich komplett brutal geil. Irgendwie würde ich's feiern, wenn es so ist. Aber stell dir mal bitte vor, Lillian Voss würde man ja schon als relativ jung bezeichnen, wo sie gestorben war, also wo sie wiederbelebt wurde. Relativ jung. Nicht jugendlich, aber ja, doch in die Richtung.
Ich hätte 16 jung.
Ja, genau. Geraten, alles klar. Sind wir auf der gleichen Stufe. Mein Kopf hat darüber nachgedacht, was ist, wenn die in Season of Discovery zeigen, dass der Voss, Hohepriester Voss, nicht der Vater, der leibliche Vater war. Oder vielleicht auch der leibliche Vater, aber einen anderen Namen sich gegeben hat. Und sie revealen, dass sie die heimliche Tochter von Kalia Menethil ist.
Mhm.
Das ist etwas, dieser Plot ist noch offen.
Ja, tatsächlich.
Und der Scharlachrote Kreuzzug hat vor 2 Erweiterungen Aushänge in Tyrus Vorgang. Wir haben den wahren Kronerben von Lordaeron. Das wäre ja, so
der Worst Case. Wir haben das alle auf Kalia Menethil bezogen. Und Kalia ist ja auch verschollen gewesen bis, wie hieß das nochmal, das Buch? Ja, also das Buch vor Legion halt. Da wurde sie, glaube ich, das erste Mal erwähnt.
Erste Mal erwähnt war sie?
Ich meine in dem Buch, aber vielleicht war es auch erst im Spiel.
Before the Storm war nach Legion und da wurde sie richtig erwähnt. Ja.
Aber der wesentliche Punkt ist, dass quasi seit Warcraft 3, nachdem Arthas seinen Vater getötet hatte, sie halt verschollen gewesen ist. Und dass ja bis heute auch unklar ist, wer der Vater ist. Irgendwie. Also, es gab ja diese Idee mit Bolvar.
Ja, aber die passte halt nicht.
Und genau, die passte halt nicht.
Es war schon jemand von
gemeinem Volk, weil
die Mutter von Kalia hat ja ganz klar gesagt, du darfst mit dem kein Kind, du darfst ihn auch nicht heiraten, er ist einer vom gemeinen Volk, ne, und sowas.
Ja. Also es gibt mehrere Probleme an dieser Story. Also ich finde ganz viele Probleme tatsächlich. Erstens dieses, dass man das im Nachhinein erzählt. Das ist allgemein eine schwierige Geschichte. Insbesondere, weil wir haben es hier nicht mit den Titanen oder so zu tun. Bei den Titanen, wir waren nicht dabei, wir sind die Sterblichen, die sind die Götter, dass wir dann erklären, übrigens vor 300.000 Jahren hat Sargeras das und das gemacht, okay, können sie nachhinein hinzufügen. Aber bei dem ganzen, hier die Menschen waren im Königreich und haben das und das gemacht, da waren wir ja dabei oder andere Leute von uns. So. Da, ich finde es immer ein bisschen schwierig, da was hinzuzufügen. Da müssen sie Das können
ja, aber ich finde,
das dürfen auch, eigentlich immer nur unwichtige Details sein.
Weil es auch gerade im Chat stand. Ich finde, sie haben das ja in der Vergangenheit besser gelöst gekriegt. Zum Beispiel mit den Romanen. Roman war genauso ein Problem. Before the Storm war das letzte extrem story-relevante, lore-relevante Buch. Man musste Before the Storm eigentlich gelesen haben, um wirklich zu verstehen, was war denn da jetzt mit Sylvanas, den Untoten und den Menschen? Warum ist das jetzt eskaliert? Wer Before the Storm nicht gelesen hat, hat Battle for Azeroth nicht verstanden. Fertig. Punkt aus. Du konntest nicht richtig die Schlüsse ziehen, wenn du das Buch nicht, zumindest dir das nicht einer diese Szenen erklärt hat. Und dann haben sie aufgehört, weil sie weil natürlich Feedback von der Community kam und gesagt haben, nein, das kann so nicht sein. Und dann haben sie in den 2 weiteren Büchern ja nur noch Hintergrundwissen gebracht und so weiter und so fort. Und das war okay, gut, geil. Sind immer noch coole Romane gewesen, kann man noch lesen. Aber sie haben halt nicht mehr diese krassen Brücken geschlagen. Das würden sie jetzt hiermit dann wieder zerstören. Deswegen glaube ich ja auch eigentlich nicht so. Oder denken sie, weil es ein Spiel ist, ist es interaktiver und man kann es bringen?
Also sie könnten es andeuten. Aber das Problem ist folgendes. Wenn sie diesen Plot auftun wollen mit Kalia ist gar nicht die wahre Thronerbin und tatsächlich ist Lillian Voss das und so weiter und so fort, dann können sie das nicht in Season of Discovery abhandeln. Das halte ich für einen Fehler. Also, sie können nicht vom allgemeinen WoW-Spieler erwarten, dass sie deshalb Season of Discovery spielen, damit sie verstehen werden zukünftig, wie die Story sich rund um die Untoten und den Scharlachroten Kreuzzug entfaltet.
Witzig wäre, wenn, stell mal Folgendes vor, das wäre, glaube ich, eine ganz witzige Angelegenheit. Wir gehen in diesen neuen Raid, Und der neue Raid ist ja da, wo jetzt dieses DK-Stadion ist, mit ganz südlich dieser Kathedrale, ne? Die bauen in den neuen Raid, bauen die eine Katakombe unten rein. Da ist ein Buch und in diesem Buch steht die tatsächliche, das Geburtenregister. Zum Beispiel sowas, ja? So
das,
ein Scheiß.
Das wäre okay.
Und das ist dann das auf einmal auch in Retail. Wir können auch da in die Katakombe, in den Keller runtergehen, da ist das Buch und wir haben es und das wird dann behandelt, in der Quest von mir aus auch. Lillian Voss kriegt einen Tipp, sie soll dahin, wir gehen mit Lillian Voss dahin, wir kriegen das und dann BÄM! Und im Midnight wird der Scheiß dann aufgemacht. Voll geil. Das wäre geil.
Ja.
Das wäre auch ein cooles Crossover. Das könnten
sie machen, das fände ich auch okay. Ich fände es sogar okay, wenn das Buch übrigens nicht in Dings auftauchen würde, in Retail. Es wäre aber besser, wie du es sagst. Weil wenn wir darüber reden, okay, Story wird in Season of Discovery erzählt, dann meine ich Quest und Dialoge und so weiter. Ja. Ein Buch kann ich mir auch durchlesen, wenn ich nicht das Spiel spiele.
Wunderbar. Ja, genau. Kann man zumindest auch sogar als Kurzgeschichte quasi rausbringen. Ist ja auch geil. Ist dann halt so Geburtenregister, ist vielleicht langweilig zu lesen, aber
ich finde sogar die Variante, die du erzählst, richtig geil, weil die nichts über die Wahrheit sagt. Du hast nur ein Buch, wo was anderes drin steht und dadurch könnte man dann, man könnte sogar dann behandeln, dann dass in Retail dann Streit darum entsteht, ob wir entweder belogen worden sind und Kaya gar nicht die wahre Tochter ist oder ob das Geburtenregister gefälscht worden ist, um genau das zu erreichen.
Ja.
Das wäre eigentlich voll nice. So.
Ja. Ja. Genau, guck mal, das Geburtenregister.
Vielleicht auch, um sie zu schützen. So.
Ja, ja, weißt vielleicht war es ja der Schutz. Dass jemand geahnt
hat, oh nee, das darf keiner wissen. So,
dass ich meine, Kalia wollte das ja nicht. Ne, Kalia wollte ihre Tochter oder ihren Sohn. Wir wissen ja nur, dass Kalia ein Kind hatte. Ob Tochter, Sohn, wissen wir ja nicht.
Richtig.
Aber wir wissen, dass sie es schützen wollte, weil Vater auf gar keinen Fall Bock darauf hatte. Terenas hatte auf gar keinen Fall, der wusste es ja auch nicht. Und die Mutter von Arthas und von Kalia hat ganz klar gesagt, das geht nicht. Auf gar keinen Fall. Und dann ist sie auch abgehauen. Und wir wissen ja nur, dass sie dann in Süderstate mit ihrem Mann war und von da wurden sie getrennt. Das könnte natürlich auch sein, dass ein ehemaliger aus Süderstate, erinnere ich hier an HDZ1, wer da sich so in Süderstate alles trifft, die Gründer vom Scharlachroten Kreuzzug.
Es wäre viel passender, wenn Lillian Voss im Dritten Krieg gestorben wäre. Ja. Aber das kann ja nicht sein, wenn sie in Season of Discovery auftritt. Weil dann wäre es noch besser. Weil dann
sie kann ja da sterben. Stell dir vor, also wir töten sie ja da.
Ja, aber Season of Discovery ist ja nach dem Dritten Krieg. Dritter Krieg ist ja Warcraft 3. Weil das Ding ist, Arthas, also es heißt offiziell, Arthas war der Überzeugung, dass Kalia Menethil im Dritten Krieg gestorben ist. Deshalb hat er nicht nach ihr gesucht. Also, der ist halt einfach davon ausgegangen, dass sie gestorben ist. Ja. Und da die Brücke hätte man auch noch schließen können, aber wenn Lillian Voss den Dritten Krieg überlebt hat, dann geht das halt nicht. Und muss ja auch sein, oder nee, müsste nicht sein.
Nein, müsste nicht sein, die Tochter war ja schon geboren. Ja. Oder Sohn halt, war ja schon geboren, das passt ja dann auch vom Alter.
Der Hohepriester kann ja auch das danach gegründet haben.
Naja, guck mal, Kalia sagte ganz klar, sie hat keinerlei Erinnerung. Sie war unter einer Brücke mit ihrem Kind. Dann ist die Geißel gekommen. Die Geißel ist über Süderstate hinweggefegt und sie ist in Ohnmacht gefallen und war tot. Wer weiß, ob da nicht einer von den Beschützern war, sich das Kind genommen hat und geflohen ist. Vielleicht war unter dieser Geißel schon ein etwas befreiter Geißelanhänger dabei. Sagen wir mal, zum Beispiel jetzt sowas wie eine Lancer's Foal, weißt du, so ein Untoter mit mehr Trennung. Und der hat das Kind genommen und irgendwo hingebracht. Oder das Kind ist halt einfach irgendwo verschütt gewesen und die Scharlachroten haben es dann gefunden oder so. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja. Ich verstehe schon. Aber das Problem ist auch, es hängt halt auch stark davon ab, was Midnight uns erzählen will, ne? Wir wissen halt nicht, ob Midnight uns Tieresfall mit den Scharlachroten und so weiter bringt oder nicht. Ich gehe davon aus, ja. Und wenn sie es tun, dann können sie Season of Discovery nur Sachen anreißen, genau. Wenn sie das aber nicht bringen, dann können sie Season of Discovery quasi machen, was sie wollen.
Die Side-Story wie Zarlek Höhlen und wie Lorne halt könnte natürlich.
Aber es wäre halt zu logisch, dass nicht, also es, keine Ahnung, also wenn ich WoW schreiben würde, dann wäre das eine Story, die ich auf jeden Fall bringen würde, weil du sie so gut
ja,
mit allem verbinden kannst. Mit den Arati, mit den Untoten, die wieder ihr Reich aufbauen und so.
Vor allem, du hast ein Riesenproblem bei den Verlassenen. Ein riesengroßes. Wir brauchen die Stadt zurück und wir brauchen das Development zurück, ne? Wie jetzt auch die Gilnea ja gekriegt haben mit ihrer Stadt und mit der Tochter und hast du nicht gesehen, ne? Mit Gen geht zurück, weil Gen konnte nicht bleiben, da sind wir uns alle einig. Er konnte bei dieser Neuordnung und bei all dem, wie sich das entwickelt, musste ein Gen gehen. Naja. Das ist richtig so. Aber, und das Riesenproblem hatten sie vor, auch bei Unterstadt, aber Kalia ist nicht angekommen. Kalia hat nicht funktioniert. Auf keinen Fall, sie funktioniert nicht. Sie kann nicht Chefin werden, sie kann nichts werden. Aber
die Untoten funktionieren aktuell. Ja, aber die Untoten funktionieren aktuell sowieso nicht im modernen WoW. Gar nicht. Das ist ein Riesenproblem.
Ja.
Weil die Untoten waren im WoW immer die Fraktion, die so an der moralisch sehr weiten Grenze rumgedoktert hat. Mhm. Und das funktioniert gerade nicht mehr, weil es nicht mehr geduldet wird. Ja.
Daher kam ja auch dann der trostlose Rat. Das war so der erste Versuch, die Verlassenen dahin zu rücken, ne? Mehr Menschlichkeit, mehr Soziales. Der trostlose Rat, der dann auch tatsächlich mit Anduin und Alonso's Fold zusammen geschafft hat, die Wiedernahrung der Menschen und der Untoten. Und der trostlose Rat ist ja auch jetzt wieder zurück. Der heißt ja jetzt auch trostlose Rat in Erinnerung an den alten trostlosen Rat. Aber Lillian Voss ist die einzige, die es schaffen könnte, die Untoten anzuführen. Sei es auch immer noch ruhig in einem Rat, ist ja scheißegal. Aber das Gesicht der Verlassenen ist Lillian Voss. Und das brauchst du. Du brauchst ein Gesicht der Verlassenen. Und wir fanden alle Lillian Voss geil. Allein das Gemetzel, was sie im Scharlachroten Kreuzzug gemacht hat, war halt geil. Das war ein richtig geiles Intro für so einen Charakter.
Ja.
Und dann Sinneswandel in Battle for
Everest. Ich bin ja auch ein großer Sylvanas-Fan. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, Lillian Voss verkörpert besser, wofür die Verlassenen stehen, als Sylvanas.
Mittlerweile,
ja. Sylvanas war immer sehr stark und krass und so. Die hat immer gesagt, dass so was soll uns dieser Fluch schon bringen und so weiter, aber sie war so stark, dass es eigentlich nicht wirklich als Bürde rüberkam oder so. Bei Lillian Voss merkst du halt ihre gesamte Existenz ist von Trauer und Einsamkeit und Hass und ganz vielen verschiedenen negativen Gefühlen so durchflutet.
Weil sie
ich jung glaub, auch ist. Transportiert das.
Also du merkst Sylvanas halt unglaublich ihre Erfahrung als Generälin, ihre Erfahrung generell und die Erfahrung als alles, was sie in ihrer Kindheit, Jugend und alles mitgemacht hat. Du merkst das alles an.
Ja.
Lillian Voss ist so dieses, sie ist mit den Verlassenen dadurch groß geworden. Na, allein wie auch das in Battle for Azeroth, wo du da oben bei den mit Lillian Voss zusammen den einen umbringst und den dann zu seiner Familie bringst und sich Lillian Voss dann ja auch um die Familie dann danach kümmert und so ein Scheiß. Ey, super krasse Geschichten. Du hast so einen richtigen Werdegang für Lillian Voss.
Ja, sie hat viel mehr Identifikationspotenzial.
Ja.
Sie sieht halt auch einfach aus wie ein Spielercharakter in Anführungsstrichen.
Ja.
Also Sylvanas sah immer aus wie jemand, also, weil du ja keine untoten Elfen spielen konntest. Ja. Das heißt, es war immer so ein bisschen fremd. Und doch, ich sehe das, dass Lillian Voss das macht.
Also ich sag's dir, in der Midnight Alpha bin, mein Data Mining anschmeiße und ein neues Model von Lillian Voss finde, köpfe ich mit dir ein Bier. Weil dann willst du das.
Ja. Du kannst auch die anderen noch bringen, hier Belmont und den Apotheker da und so weiter.
Das sind coole Leute, wie ein Matthias Schorf und ein Anduin.
Ja. Und ich finde die auch cool, vor allem in solchen Heini finde ich cool. Aber die sind trotzdem jetzt nicht so charismatisch, dass du sie zu Anführer machen kannst. Die sind halt immer nur innerhalb bestimmter Storylines coole Charaktere. Lillian Voss, ja. Und sie kann die Untoten in der Zukunft finden, die Sinn ergibt. Ne? Weil genau das, was ich gerade meinte, vorher waren die Untoten halt Sylvanas Werkzeug und dann noch Putres und so Gedöns. Und das können die Untoten nicht mehr sein in der heutigen WoW-Gesellschaft. Jetzt müssen die Untoten einen Weg finden, ihr Schicksal zu akzeptieren, in Anführungsstrichen. Das heißt nicht, dass sie den Löffel abgeben sollen, sondern das heißt einfach nur, dass sie einen Weg finden müssen, damit umzugehen und fortzubestehen oder eine Kultur zu bewahren und so. Und das meine ich gar nicht in so positive Aufbruchstimmung, das wird nicht zu den Untoten passen, sondern in so einer ist schon alles ganz schön scheiße Stimmung. Und das bringt Lillian Voss eigentlich ganz gut rüber, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Da könnte man sogar noch einen Derek Pracht mehr mit reinbringen.
Ja.
Das klappt da, glaube ich, auch noch ganz gut. Als Botschafter zwischen den Fraktionen vielleicht sogar. Finde ich auch ganz geil. Mm. Aber ja, das sehe ich. Aber wie gesagt, also ich sehe hier immenses Potenzial für so kleine Sneaks, wie Xanatas in SOD eben war, mit dem scharlachroten Kreuzzug, ein Buch, dies, das, oder dass Lilienfoss irgendwas sagt, so zum Ableben, ein Satz und wir und die Spekulationsmaschine kann durchdrehen bis zum geht nicht mehr. Wenn das passiert, dann haben sie ein Goal, dann haben sie richtig geilen Stuff und dann können sie mit Midnight könnten sie so krass delivern einfach, ne?
Ja, sie können es auch indirekt durch Hohepriester-Boss machen, ne? Auch er könnte irgendwie sowas sagen, wie bringt meine Tochter in Sicherheit. Aber dass irgendwie klar wird, dass nicht Lilien gemeint ist. So indirekt.
Ja, auch übelst geil. Oder dass man rausfindet, dass er nicht Voss heißt. Mm. Ne? Sowas halt, dass er einen anderen Namen da hat oder so.
Ja, Herr sowieso. Pardon, Herr Voss.
Ja, so. Sowas. Schon sehr, sehr, sehr krass, ja. Ja, ich find's übel spannend, aber sie haben da Chancen, aber ich habe halt auch, wie gesagt, ein bisschen Sorge davor, dass das SOD zu viel Story da bringt, Scharlachroter Kreuzzug, weil es eine super krasse Fraktion ist, die scheinbar doch noch mal krasser zurückkommt, ne, verlassene Arati.
Okay, pass auf, ich hab noch ein Friedensangebot für dich. Vielleicht können wir uns beide damit abfreunden. Also die machen so Sachen wie jetzt die Katakomben von Karazhan und Scharlachrotes Kreuzzug irgendwie ausgebaut und so weiter als Dungeons und Raids. Wie wäre es, wenn das auch in Retail kommt, aber als Zeitwanderungsdungeon?
Tiefe.
Oder Tiefe?
Megatiefe.
Megatiefe.
Ja, ey, ganz im Ernst, nach Megadungeons, ich will Megatiefen. Sorry.
3 Stunden Tiefe, geil.
Ja, aber jetzt mal im Ernst. Also habe ich letztens mit dem Chat drüber philosophiert. Scheiß auf Megadungeons. Weg damit. Gib mir bitte eine Megatiefe. Ja. Bitte.
Ja. Ich bin auch kein Fan von Megadungeons. Sind mir zu lang.
Ja.
Bin ich ehrlich.
Aber in der Tiefe, allein, wo ich auch mal zwischendurch pinkeln gehen kann, mich ums Kind kümmern kann, kochen kann, dann mache ich weiter. In der Tiefe, geil. Die kann von mir aus eine Stunde gehen. Hab ich kein Problem mit.
Für mich ist die ideale Länge für einen Dungeon eine halbe Stunde. Und wenn ich da länger bin, dann.
Jetzt schreiben gleich welche in den Kommentaren. Jetzt pass auf, ich predikte jetzt die YouTube-Kommentare. Wie halbe Stunde in dem Mega-Dungeon bist du doch nicht länger als eine halbe Stunde? Dadam. Ja. Wir schon. Ja, ich möchte nur daran erinnern, wie wir zu viert in der Anhänger-Dungeon im Brackenfall waren und wir waren da ziemlich lange drin.
Ja, aber die Gegner haben auch komisch skaliert, muss man jetzt so sagen.
Maurice, ich und unsere Damen, wir sind mal durch einen Brackenfall-Anhänger. Ich glaube, den Tank hatten wir nur KI gemacht, ne, oder? Oder der Heiler. Ja. Weiß ich gar nicht mehr.
Der Heiler, ja.
Ja, und wir waren ziemlich lang drin. Im Brackenfall.
War ein Abenteuer.
Das war geil, ja.
Nee. Haben wir schon für Fall angesetzt.
Ja. Ich bin gespannt. Ja, dein Friedensangebot nehme ich an. Wie gesagt, ich verfeinere es auf Tiefen und dann bin ich dann. Muss ja nicht genauso lang sein. Muss ja nicht exactly die Kopie sein. Kann ja auch sein, dass da nur die Überreste, quasi die Echos dieser sind.
Ich check halt nicht, warum sie es nicht bringen in Retail. Also aus meiner Sicht so, okay, sie machen sich Arbeit. Und meinetwegen darf Season of Discovery, also die Classic-Spieler zuerst spielen, aber bringt das doch auch für die Retail-Spieler ein halbes Jahr später oder so.
Voll.
Oder einen Monat oder keine Ahnung, ist mir egal wie lange.
Verstehe ich auch null.
Es ist doch dann einfach da so. Und wir haben doch so Feature für Zeitwanderung und
ich bin
so.
Ich bin halt wirklich gespannt, wo sie dann hinwollen. Wir wissen ja jetzt nach der Phase 8 von SOD, soll es ein Ende geben, ob dann einfach nur 2.0 startet oder wie auch immer. Oder ob das Grün am Ende der Roadmap gar nicht Legion irgendwie Remix Legion ist, sondern vielleicht kommt Season of Discovery Legion. Kann ja auch sein, dass sie da einfach so einen riesen Sprung machen und anstatt ein Remix
oder machen die eine. Sowohl, vielleicht machen sie auch halt Legion Remix und Burning Crusade Season of Discovery gleichzeitig.
Ja, weil ich meine, so ein Season of Discovery Burning Crusade wäre ziemlich geil gewesen, weil Burning Crusade ist die einzige Erweiterung, wo wir kaum Wissen darüber haben, was alles gecuttet wurde. Das Einzige, was wir wissen, Illidan war im Groben damals schon mal, ne, weil ich das vorhin auch im Chat irgendwo gelesen hatte, ne, von wegen, dass ja heute nur noch diese Disney-Bösewichte ist, was halt nicht stimmt, was halt schon seit Start Warcraft quasi ist, dass es nie richtige Bösewichte gab. Illidan ist das beste Beispiel dafür. Er war nie ein richtiger Bösewicht, sondern immer nur aufgrund seiner tragischen Sachen das. Und ich meine, das ist einer der Main-Villain, genau wie Arthas. Ne, das sind beide quasi, eher Disney hat Warcraft kopiert als andersrum. Aber
hat nur ein bisschen das Level an, wie stark wird er von Macht korrumpiert reduziert.
Genau.
Das war früher schon stärker geschrieben. Ja. Dass er das
weil es aber auch mehr auf diese Erweiterung, so. Dass die Erweiterungen waren personifizierter auf diesen einen Charakter, was heute nicht mehr so der Fall ist, weil sie viel mehr delivern. Deswegen geht das, finde ich, ist es ein bisschen weniger. Aber das wäre halt geil gewesen, Season of Discovery, Burning Crusade, weil ich hätte gerne gewusst, was da gecuttet wurde, weil von da wissen wir tatsächlich kaum etwas. Aber so ein Legion wissen wir, da wurde relativ viel gecuttet. Da kann man auch so ein SOD wahrscheinlich sehr geil bringen.
Ja, ich hätte am liebsten WOD, aber das passt gerade thematisch überhaupt nicht rein. Aber da will ich die Inhalte wirklich sehen, das macht mich wild, dass alles gecuttet wurde. Ja.
Ja, es wurde halt generell, ne, wir hatten letztens erste Diskussion mit Cuts aus Spielen, Wrath of the Lich King, was da alles gecuttet wurde, ne? Wie viele Raids, der Troll-Raid, der Shulazar-Raid, der Raid, zweite Raid, also der dritte Raid im Würmru-Tempel, der Pfad der Titanen, Tanzstudio, die ganze Zone Azjolnerub, die Zone nördlich von Eiskrone. Wrath of the Lich King ist der größte Cut überhaupt, so. Ah, oh, ich hätte das so gerne, ne? Ja, geil. Ja. Egal, ja. Hoffen wir das Beste, oder? Würde ich sagen. Aber eigentlich muss man momentan sagen, die delivern in dem Punkto wirklich so gut, dass ich das krasses
Vertrauen. Also ich weiß, dass in der Wahrnehmung, glaube ich, hat WoW ein bisschen schwächelt. So ein bisschen.
Verstehe ich aber auch nicht. Ich glaube, man versucht es gerade schwächelnd anzuheucheln, aber man schafft es tatsächlich nicht, wie sonst, es wirklich mit Fakten zu belegen. Weil delivern alle 8 Wochen, das haben sie geschafft. Der Content Lornhall, wow.
Also ich sehe schon Fehler. Ne?
Das wollte ich jetzt nicht sagen. Ne? Man kritisieren tue ich die ja auch für ein paar Dinge. Sireninsel war halt ganz klar ein Fehlschlag in einer
Sireninsel und der WoW-Geburtstag dazwischen hat den Drive aus der Story genommen. Also das muss man leider so sagen. Egal, ob das ist guter Content war oder nicht, darüber kann man
nicht streiten, da siehst du ja bis heute. Die Astralen waren nicht auf dem Jubiläum, obwohl sie da waren. Also sie wollten da eventuell schon mehr zeigen, haben sich aber vielleicht dagegen entschieden. Ja. Das war halt sad.
Ansonsten alles andere, ich weiß, das ist jetzt ein großes Wort, also große Behauptung, die ich aufstelle. Alle anderen, die gerade rumheulen, ist statistisch nicht relevant, weil die heulen immer.
Ja, bin ich bei dir. Bin ich voll bei dir. Also ich glaube, momentan kann man für die heutige Zeit, ne, man muss mal die pinke, rosarote Brille von abnehmen. Ja, damals war eine ganz andere Art und Weise, wie man zockt. Wir hatten ganz andere Zeiten, dies, das. Man war eine andere Spielzeit. Aber für den heutigen Standpunkt, ey, ich glaube, da kann man sich nicht wirklich beschweren. Also man kann kritisieren, natürlich, man hat hier und da ein paar Sachen. Aber Blizzard ballert gerade schon aus allen Kanonen mit Season of Discovery, mit Classic. Ja. Dingsbums, Jubiläum, Retail ballert aus allen Rohren. Ja,
schon krass. Ich behaupte, ich habe schon ein Leben, wo ich relativ viel Zeit habe. So. Und ich merke, gerade auch bei den Kurzgeschichten und so, klar, ich habe jetzt auch die Sicht auf jemanden, der sich für die Lore interessiert, so, dass ich die manchmal ein bisschen vor mir her schiebe, weil ich nicht die Zeit finde. So. Ich habe einige der Kurzgeschichten erst 2 Wochen oder so nach Veröffentlichung gelesen, was bei mir früher nie passiert ist.
Ja, sonst hast du die in dem Abend, ne? Im Abend hast du die direkt verschlungen, weil du wolltest doch wissen, was ist da los, damit du weiter spekulieren kannst. Das ist ziemlich krass. Aber ich finde, das hat auch ein bisschen das gebracht, die Änderung von Before the Storm, weil damals waren alles, was rausgekommen ist, auch, du musstest es sofort wissen, weil es einfach einen huge Impact hatte. Jetzt ist es so ein bisschen nice to know, nice to have, bringt ein bisschen Story Development, aber es ist nicht mehr so. Oh, das war jetzt deswegen.
Und das ist aber auch, ich glaube, es ist auch tatsächlich wegen Feedback passiert, ne? Ja, auch weil viele Leute gesagt haben, hey, ich lese keine Bücher, ihr dürft da drin nicht die Story reinpacken und so, also nicht die wichtigen Sachen.
So. Ja, schon. Deswegen. Ja, haben sie ja gesagt, dass sie es so machen, dass sie es deswegen nicht mehr so machen. Und Before the Storm war ja das Letzte, weil sich ja gut, da war auch am krassesten halt, ehrlich gesehen, da war wirklich am krassesten. Und das war halt wirklich krass, das im
Buch. Also Sylvanas hat noch im Roman, glaube ich, also da passiert jetzt nicht super Relevantes, aber man versteht den Charakter und ihre Charakterentwicklung viel besser als in Shadowlands.
Ja, aber das, aber heißt, das ist generell ein Problem an Shadowlands, sondern dass Shadowlands nicht drei Add-ons war. Fertig. Das ist halt ein Problem. Ja. Ne? Shadowlands musste drei Add-ons lang sein, dann hättest du das auch alles
verstanden. Weil sie ein Bösewicht war. Also es ist halt auch so das Ding, du kannst einen Bösewicht nicht so oft zeigen wie einen Verbündeten, weil der Verbündete, den hast du halt immer vor dir, den Bösewicht nicht. Und deswegen hat der Bösewicht weniger Screentime und da musst du eine komplexe Charakterentwicklung darlegen. Wie machst du das? So, ich check schon, warum das gescheitert ist.
Ja, es hat da nicht funktioniert, wie es mit Illidan funktionieren sollte.
Ja.
Funktioniert hat, so. Ne? Ja, Shadowlands Saga wäre halt das gewesen. Bleibe ich bis heute der Meinung. Shadowlands war ein absolut gutes Add-on. Storytechnisch gesehen das Beste, was wir, finde ich, bisher hatten. Es brauchte nur seine Saga. Also, wenn man das Potenzial sieht, das ist eigentlich die Erweiterung brachial. Aber halt einfach nicht richtig delivered, weil zu kurz. Leider.
Oh.
Leider. Schade. Aber ja.
Also ich zähle es auch viel weiter höher an als die Allgemeinheit. Aber ich glaube, ich würde es nicht auf die 1 packen. Ganz sicher nicht auf die 1. Aber.
Du hast Legion auf 1.
Ne? Ja, ich habe Legion auf 1. Sehr sicher.
Argus und dann. Ja, Argus ist halt schon. Kill Jaden, das ist schon sehr viel Aufräumen. Ja. Allein dieser Spruch, ich habe ihn vor Augen von Kill Jaden zu.
Ich bin mir sehr unsicher, was bei mir Platz 2 ist, ehrlich gesagt. Bei mir sind da sehr viele im Rennen.
Das Problem ist, die alten Erweiterungen sind so. Die sind nostalgisch, einfach zu geil, um sie tiefer zu ranken.
Ja, ich verstehe das. Aber, also ich, ganz ehrlich, ich finde Burning Crusade und Vanilla storytechnisch nicht so stark.
Ja, also, freilich, weil auch andere Zeit. Ne?
Das könnte an der Zeit liegen. Es liegt aber auch daran, was diese Spiele gemacht haben. Also vor allem Vanilla. Vanilla war halt, hat die Grundlagen für WoW gelegt und war auch super wichtig. Ohne die Grundlagen geht's nicht. Aber
und man wusste noch überhaupt nicht, einfach, was passiert so.
Ja. Unterm Strich ist auch einfach egal, was mit den Ogern in Feralis ist, so. Als beispielhaft, ne?
Ja.
Und wenn es dann doch relevante Story war, wie Cthulhu zum Beispiel, wurde so wenig erzählt. Wenn Blizzard das heute machen würde, dagegen war Ends auf dem Fest.
Ist so. Die würden, wenn die heute sowas wie Burning Crusade oder Classic bringen würden, die würden auseinandergenommen werden. Und zwar von jedem, auch von mir. Also ich würde wahrscheinlich jeden Tag Blizzard-Video machen. Das ist scheiße. Da würde ich auch austicken. Aber gut, man hat halt mit Classic ganz, ganz, ganz viel gestreut. Man hat einen riesengroßen Streuer genommen, hat's auf die Welt gepackt und dann hat man geguckt, ja, für was interessieren die sich denn jetzt? Ne, was ist denn jetzt geil? Was geht beim Spieler ab? Wo haben die Bock drauf? Und darauf konnte man dann aufbauen. Und das hat dann funktioniert bis heute, wo wir dann jetzt sind. Also deswegen, es ist schwierig, diese Erweiterung.
Ist auf Pandaria auf der 2. Ich habe jetzt nochmal Kovalle gegangen. Ist auf Pandaria auf der 2, ja. Ich weiß,
einen Scherz, MOP einen nicht Scherz so. Auf die 2, einen Easter Egg auf die 2. Mein Herz bricht mir gerade.
Ich finde so vieles so gut in Mists of Pandaria und auch so durchdacht und so gut zu Ende erzählt. Und
lore-technisch ist es stark. Also ich mache jetzt mal was, wofür mich ganz viele hassen werden. Also ich sage ganz klar, meine Lieblingserweiterung ist und bleibt Worlds of Draenor, weil sie technisch gesehen einfach die beste Erweiterung für mich war. Aber lore-relevant, nur aus narrativer Sicht, ist für mich ganz klar Shadowlands auf der 1. Und ich würde behaupten, in den Top 3, Top 4 ist auch Mists of Pandaria. Muss ich gestehen, auch wenn ich die Erweiterung an sich nicht mag und das nicht so sagen würde, aber ich würde Mists of Pandaria da auch mit reinziehen, weil schon krass. Schon krass, wie die da erzählt haben. Und die Tiefe dahinter, ne? Mit der von der Glocke bis hin zu Orgrimmar ist das brutal,
ja. Ja, und The War Within landet entweder auf der 2 bei mir.
Ja.
Oder ganz weit unten. Das hängt sehr stark davon ab, was sie jetzt im Finale machen bei mir.
Also ich habe gedacht, es wäre jetzt schon unten. Und dann habe ich gedacht, scheiße, doch, nee, es ist noch in den Top 3. Fuck. Dann haben die jetzt einfach zu gut hingekriegt. Und wenn jetzt Astral so gut, richtig, richtig delivered, ne, dann könnte es die 1 werden.
Ja.
Es könnte die 1
werden. The Warpin hat gerade nur noch ein Problem. So, aus meiner Sicht ist alles geil.
Der Main Villain.
Also, auf der Sireneninsel, aber egal. Es ist alles geil. Mit einer Ausnahme, nämlich warum? Ja. Was soll der Kram?
Ja, das ist ja das, das worüber wir schon so lange reden. Ne? So, warum haben wir da eine Riesenarmee? Warum ist das nicht hier? Warum passiert das? Wo ist der Kernweg? Warum ist der jetzt nicht mehr wichtig gerade eben so? Was ist hier los? Warum hängt da ein Kristall an der Decke und kein Schwanz kümmert sich darum?
Ja. Also es fehlt noch das, was erzählt das vor? Was passiert hier? Was ist mit den Astralantworten? Es müssen ein paar Antworten gegeben werden. Wenn sie keine Antworten geben,
dann, der Hauptbösewicht ist wichtig. Hab ich
schlechte Laune.
Der Hauptbösewicht ist wichtig und meiner Meinung nach, Xalatas darf es nicht werden, wissen wir alle. Meiner Meinung nach kann nur ein einziger der Bösewicht werden. Es ist nur wirklich ein einziger. Alles andere ist Schmock oder kann jetzt nicht mehr aufgebaut werden, es ist der Raumgänger.
Ja, Raumgänger sehe ich auch sehr weit oben, auf jeden, ja.
Es geht kein anderer. Wer?
Ja, Alera wird noch gehen oder so, aber...
Nein, das ist zu spät, sie jetzt nochmal umzudrehen.
Ja, I see. Das Ding ist halt, keine Ahnung, das Addon fängt an mit dem Schwert von Sargeras. Und warum ist das Schwert von Sargeras so eine große Sache? Erstmal ist das Schwert von Sargeras, zweitens, weil alle so sagen, was ist mit dem Schwert? Und wenn das Motto des Addons wird, dann hat das Addon ein Problem.
Nein, glaube ich nicht. Ich differenziere da. Ich würde ganz klar sagen, das Schwert ist die Einleitung der Saga. Und wichtig für die Saga. Kann sein. Aber ich persönlich zähle es nicht zu The Warbison.
Ja, das kann schon sein. Ich meine eher den Geist, also dieses, wofür das Schwert steht. Das Schwert steht ja für das Meme. Das Schwert steht für Blizzard hat Sachen in der Lore und macht nichts damit. Das haben sie ja selbst zelebriert. Und das finde ich auch witzig, dass sie das machen.
Ja,
das aber können sie dürfen es auch nicht. Aber sie dürfen das nicht mit allen Aspekten durchziehen.
Aber genau deswegen.
Langsam belanglos.
Genau deswegen muss es ein K-Feature der gesamten Saga werden. Also zum Schluss. Es darf erst zum Schluss kommen. Das Schwert darf erst zum Schluss kommen in The Last Titan. Ja. Im vorletzten Patch.
Sie sollen noch nicht alles revealen oder so, ne? Aber ich will auf irgendeine große Frage eine Antwort haben.
Ja.
So, was ist mit Bele da zum Beispiel? Oder wer ist Xalatas? Welches Wesen ist Xalatas? Oder was hat Xalatas eigentlich vor?
Also oder eine große Sache müssen sie revealen. Und wenn es der Raumgänger ist, der hinterher einfach erklärt, das ist Xalatas, das ist Bele da oder so.
Genau. Ich brauche diesen Aha-Wow-Effekt oder so am Ende des Addons. Wenn ich den nicht bekomme, dann wäre ich wütend.
Ja, und bis jetzt machen sie wirklich einen guten Job, aber der letzte Raid, der ist jetzt wirklich... Boah, da liegt Last auf den Schultern. Weil wir reden hier wirklich von einem Top-Number 1 Erweiterung mit einer weiteren Affix, die haben ja wirklich einen Affix dahinter, mit Midnight im Kommen. Weil alle, du liest schon immer mal, das ist das Übergangs-Add-on zu Midnight. Nein, das ist schon für sich steht. Aber es hat halt natürlich einen mega Schatten.
Safe. Kann ja auch Übergang sein, aber auch der Übergang muss geil sein.
Ja.
So. Kannst nicht einfach sagen, wir fangen hier alles an, aber erklären
nichts. Und wie gesagt, es geht entweder nur als Main-Boss der Raumgänger. Das ist die einzige Möglichkeit, die ich als einen Boss-Fight sehe. Oder die zweite Möglichkeit, wir verlieren tatsächlich. Dann ist der Boss in der Theorie scheißegal. Dann kann es Xalatas eben sein. Aber wir verlieren halt und stürzen in die Midnight, stürzen nach Karesh, wie auch immer. Das wäre cool. Dann können sie egal wen
dahin bringen. Selbst sein, so wie
Argus der Endboss war. Sowas kann man dann bringen, dann ist es egal, weil dann haben sie es wirklich geschafft, den Plot in eine Saga zu verwandeln und zu sagen, nee, ihr müsst das jetzt schon quasi irgendwie so als Patch sehen, als größeres Ende, aber als Patch-Ende und es geht
weiter. Aber das muss krass sein.
Ja, weißt du,
was ich meine? Das darf nicht so salopp sein, so nicht so wie der Raid-Cinematic von den Zaralek-Höhlen, wo du so denkst, okay, dankeschön.
Nee. Aber das Problem, was sie da ja eben haben, ich hätte ja gesagt, okay, am Ende kommt dann Karesh als Skybox, aber wir haben diese Skybox jetzt in den Daten. Das bedeutet ja eigentlich, also entweder heben sie sich wirklich jetzt noch auf für bis Ende The War Within und es kommt wirklich erst am Ende des Raids, wo der Dude da steht. Oder... Ja, ich weiß nicht, was man sonst machen will. Wenn der Raid darüber geht schon, dann keine Ahnung, was man dann noch machen will. Wirklich, wir fallen in die Leere und sind dann auf Karesh in Midnight. Das ist halt das Einzige, wie ich mir vorstellen kann. Aber da fehlt mir gerade wirklich die Farbe. Die
Fantasie.
Ja, die Fantasie, genau. Das ist wild.
Gut.
Aber das haben sie gut gemacht. So.
Dann machen wir es doch so.
Ja, wir haben jetzt schon vor 20 Minuten haben wir schon Tschüss gesagt und wollten noch mal kurz was klären und haben dann in 20 Minuten jetzt kurz was geklärt. Man kennt es.
Haben wir geklärt.
Ist ja wie, ey, lass uns mal kurz anderthalb Stunden über World of Warcraft reden. Wir kennen uns ja noch nicht und dann reden wir da 6 Stunden. Und das hat man halt mal. Das ist normal. Ja,
das passiert leider.
Ja.
So, gut.
Danke euch da draußen und damit Tschüssi.
Denn...